Hier ist Thorm Junkersdorf mit Tomorrow, der Spiegel-Bestseller unter den Business-Podcasts. Heute mit einer der krassesten Unternehmer-Stories, die ich je gehört habe. Sein Weg vom Flüchtlingskind zum Hypercar-König. Zu Millionen Deals, zu Autos, die schon mal 36 Millionen Euro kosten. Gestern der erste Teil, jetzt schalten wir einen Gang hoch. Hier ist er von Grip, das Motormagazin und TaylorMade Cars, der Unternehmer und TV-Moderator Hamid Mossadegh.
Das Ganze, was du jetzt siehst, ist das Endprodukt. Das ist 15 Jahre harte Arbeit. Wenn du was erreichen willst, musst du hart arbeiten. Du musst immer härter sein als der andere. Und du musst zeigen, dass du der Chef im Ring bist. Und teilweise musst du auch ein Arsch sein. Die Tendenz geht ja so dahin, boah, ich will eine 3-Tage-Woche. Ich brauche, was weiß ich, wie viele Tage Urlaub. Dann sage ich dir so, wie es ist, dann wird aus dir auch nichts. Da war 5 Minuten für mich Game Over. Ich habe mich hingelegt, bin aufgestanden, habe gesagt, nein, jetzt erst recht.
Hey Freunde, bevor der Podcast startet, eine Frage, was bitte ist auf dem Arbeitsmarkt gerade los? Das ist verrückt. Ich war gerade beim Talent Connect Summit von LinkedIn. Das ist die größte Business-Plattform der Welt und das Learning da war, noch nie haben so viele Menschen einen Job gesucht wie im Moment. Noch nie war es auch so schwer, überhaupt einen Job zu bekommen. Warum? Weil alle ihre Lebensläufe mit KI schreiben. Alle CVs, alle Anschreiben werden mit ChatGPT gemacht, sehen damit perfekt aus, aber eben am Ende auch perfekt gleich. Und die Frage ist natürlich, wie kannst du da rausstechen, wenn du es auch einen anderen Job brauchst, wenn du auch dir Sorgen um deinen Job machst? Und mein Rat, den ich dir geben kann, ist, sei ready, sei vorbereitet. Und was dir dabei helfen kann, ist mein Buch, Der Code zum Erfolg. Es ist Spiegel-Bestseller mittlerweile. Und wenn du ein Buch brauchst, das ist es. 500 Seiten Gewinner-Moves, die dich erfolgreicher machen, garantiert. Und wenn du noch eine extra Motivation brauchst, hier ist Hamid Mossadegh. Er zeigt, was alles möglich ist, wie brutal das Leben sein kann und du trotzdem richtig Karriere machst. Seine unfassbare Erfolgsgeschichte. Wenn du den ersten Teil gestern verpasstest, den musst du hören, wie er als 7-Jähriger aus dem Iran geflüchtet ist, damit er nicht an die Front verschleppt wird. Und heute nimmt er uns mit in sein Hypercar-Business. Wie das wirklich funktioniert, wie die Millionen-Deals wirklich gemacht werden. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. Und meine Bitte, abonniere Tomorrow, damit wir dir hier jede Woche die krassesten Gäste präsentieren können. Und ganz wichtig, die besten Learnings für dich und deine Karriere mitgeben können. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Game Changern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Wir sind in deinem Game. Wir sind in dem Game von Harvey, dem krassesten Autogame der Welt. Und bitte, Harvey, nimm uns mal mit in dein krasses Business, in dieses Auto-Business. Wie funktioniert das? Was wollen die krassesten Menschen für krasseste Autos haben? Und lass uns mal hiermit gleich anfangen. Wir sind hier in Stuttgart, wir sind bei Zero to 60 ja. Und du hast dir ein Auto ausgesucht, das im Hintergrund stehen soll, der gelbe Lambo. Warum der?
Also ich muss sagen, wenn ich meine Kunden so betrachte, ja, teilweise finde ich es witzig, teilweise lachen wir auch selber mit den Kunden oder teilweise sagen die auch selber, mein Gott, über was reden wir hier? Aber es ist natürlich auch verdammt cool, wenn du mit so einem Kunden, der sich immer noch nicht entscheiden kann. Der Otto-Normalverbraucher weiß ja, ich gehe in ein Autohaus und konfiguriere das Auto mit meinem Verkäufer. Okay? Oder inzwischen, ich konfiguriere das Auto online und dann gehe ich mal weiter. Es gibt Kunden, die sagen, das reicht mir noch nicht. Dann gibt es ja nochmal eine Art Spezialabteilung im Autohaus, da wirst du noch mal ein bisschen bevorsichtigt, so einen visuellen Room und dann kannst du dir die Sachen anschauen. Das reicht ihm immer noch nicht. Und dann sagst du, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, wir fliegen ins Werk. Und da schauen wir uns alles an. Dann schaut er sich erstmal die Produktion an. Dann gibt's ein nettes Abendessen und einen Tag später gehen wir durch die Produktion und schauen uns alle Zierelemente an. Dann schauen wir uns alle Ledersorten an. Dann schauen wir uns alle Bestickungen an. Es gibt keine Grenze. Er kann einen Lieblingsanzug von seinem Vater mitnehmen. Es wird eingescannt. Es wird genauso ein Stoff hergestellt. Dann machen wir ihn das. Es gibt keine Grenzen. Das kostet aber Geld. Okay? Und der sich das leisten kann und der sich das leisten möchte, ist alles gut. Ist alles super, der soll es auch machen. Aber trotzdem musst du dich ja danach erden. Und danach kommst, weil ich bin nicht in der Welt, wo ich einfach jetzt zu Ferrari fliege und sage, okay, oder zu Lamborghini fliege und sage, das Auto hat einen Listenpreis von 300, das reicht mir noch nicht, ich packe jetzt so viel Optionen noch rein, dann kostet das Auto 1 Million. Was ja easy ist. Ne? Habe ich nicht, aber viele haben es. Und das muss man einerseits respektieren. Andererseits nimmst du natürlich auch dieses Spirit mit, das ist ja ein erfolgreicher Mensch, der hat ja was dafür getan meistens oder zu 99%, dann hörst du dir seine Geschichte an und dann machst du, wenn du darfst, ein Video darüber und dann gucken sich die Zuschauer das an und sagen, wow, er ist ja der glücklichste Mensch der Welt. Und dann sitzt du mit ihm irgendwo beim Essen oder am Flughafen und wartest auf den nächsten Flieger, wenn du nicht mit seinem Privatjet dahin fliegst, dann hörst du die Probleme raus, wenn er 3 Telefonate bekommt und auch mit seiner Frau sich streitet, ob die Freitagabend auf ein Konzert gehen oder nicht oder was ziehe ich an oder auch heftige Probleme, Krankheiten, die nicht mehr zu beheben sind, egal wie viel Geld der hat. Okay? Und das sind halt die Details, die man nicht sieht. Und leider leben wir in einer Welt, gerade in Deutschland, wo jeder nur das Endprodukt sieht. Und wo jeder jetzt zum Beispiel in ein Regal packt und sich das Produkt rausnimmt und an der Kasse zahlt und sagt, boah, auf die Idee wäre ich jetzt auch gekommen. Ist ja gar kein Thema. Ich versuche seit 2 Jahren meine eigene Espresso-Marke auf den Markt zu bringen. Ich krieg's nicht hin, weil es so kompliziert ist. Es fängt an mit erstmal das richtige Produkt zu finden. Dein Produkt richtig zu designen, dein Produkt richtig marketingstechnisch aufzustellen, dein Produkt zu listen, dass es überhaupt in den Regalen reinkommt und so weiter. Es ist so ein Riesenweg. Aber der Deutsche kommt, oder was heißt der Deutsche? Wir kommen alle und packen dann und sagen, oh, das ist einfach, hätte ich auch, dadurch ist er Millionär geworden? Krass. Weißt du, was ich meine? Aber was dahinter steckt, das sehen die Leute nicht. Und das sehen die nicht. Und dann kommen solche Autos ins Spiel. Und dann warten sie nur darauf, dass er fällt. Und das feiern die richtig. Das ist die Bevölkerung, wo wir gerade sind. Die feiern dich hoch. Danach gucken sie sich alles an. Und dann entweder sagen sie dann, boah, jetzt hat er die Realität verloren. Jetzt holt er den 2. Lamborghini. Jetzt holt er den 3. Ferrari. Boah, und der ist zum Abendessen mit einem Rolls-Royce gefahren. Was ist denn mit ihm los? Und dann passiert er, du siehst ja, von 0 auf 100 passiert manchmal was in der Wirtschaft, dann gehst du baden. Und dann sagen sie, siehste, ich hab's doch gesagt. Aber wie mutig dieser Mensch war, der diese Firma gegründet hat, der die Angestellte sich geholt hat, der die Verantwortung dafür getragen hat, der die Verantwortung für die Produktion getragen hat, der die komplette Verantwortung getragen hat, ja, und der hat dabei verloren. Und warum ist das schlimm? Wir leben in einer Bevölkerung zurzeit, Wenn du das nächste Mal ins Essen gehst, achte drauf, wenn das Essen kommt, packen sich zahlreiche Menschen im Restaurant erstmal ein Handy raus und fotografieren ihr Essen. Und zwar wird das hin und her geschoben, dass die Beleuchtung auch, dass sein Schnitzel perfekt beleuchtet ist, okay? Und dann hat er, weiß ich nicht, 3, 5, 6, 7 Bilder gemacht und dann sitzt er danach zu Hause eine halbe Stunde und sagt, was ist perfekt geworden, was bearbeite ich noch, damit mein Kollege denkt, ich war perfekt essen. Okay? In so eine Bevölkerung leben wir. Es wird nur noch fotografiert, ich sitze in Business Class, ich sitze in First Class, ich mache jetzt meine Kabine zu oder ich gehe jetzt mir die Tasche abholen. Ich decke das Auto ab. Die geilsten Videos, die auf YouTube laufen, ich hole mein neues Auto ab. Hast du auf jeden Fall 1 Million Klicks. Aber was bringt dir das?
Warum ist es so?
Weil die Bevölkerung nur noch das sehen möchte. Weil jeder denkt, das macht dich glücklich. Aber es ist überhaupt nicht schlimm heutzutage, gerade was wir die letzten 8, 9 Jahre in Deutschland erlebt haben, durch die Pandemie, durch Russlandkrieg, durch jetzt den Irankrieg und so weiter, einfach zu sagen, ey, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben, okay, und ich war so mutig, habe jetzt aber verloren. Und dann, ich habe einen riesen Respekt vor solchen Menschen. Er ist nicht im Angestelltenverhältnis geblieben und hat seinen 30 Tage Urlaub gehabt und hat gesagt, du, ich habe alle Benefits, ich krieg da einen Benefit, wenn ich da in ein Fitnessstudio gehe, ich habe noch ein 13. Gehalt, ich bin bei einem Konzern, ich bin unkündbar und wenn die mich kündigen wollen, gerade jetzt, wir sind ja in Stuttgart, die Automobilindustrie, Kündigungswelle ohne Ende, die können ja die Leute nicht kündigen, die kriegen gute Abfindung und nehme ich an, okay, dann nehme ich die Abfindung. Ich glaube, ich mache erstmal eine Weltreise. Und dann komme ich wieder und dann bewerbe ich mich mal locker. Aber ich möchte nur noch remote arbeiten, weil ich dann noch in Südafrika am Laptop sitze oder vielleicht in Miami irgendwie 2 Calls mache und 2 Videocalls mache, dann bin ich ja wieder am Strand. Okay, nein, dieser Typ, der sich selbstständig gemacht hat, der voll Risiko gegangen ist, der alles gegeben hat und der dann verloren hat, der ist für mich viel mutiger. In Amerika sagt man den nicht ohne Grund, wenn du dich selbstständig machst, die erste Frage, die die Bank stellt, wie oft warst du pleite? Da musstest du mindestens einmal pleite gegangen sein, damit du einen Kredit bekommst. Okay? Und diese Bevölkerung ist halt, wir sind gerade alle auf diese Schiene, jeder muss der Gewinner sein. Jeder muss der Gewinner sein. Und das ist aber falsch. Das ist falsch. Und deswegen von mir wirst du nie sehen, dass ich in einem Business Class sitze. Würde ich niemals posten. Ich genieße das für mich. Und vielleicht schicke ich liebe Käse. Wenn ich dann meine Käseplatte bekomme, mache ich ein Foto und schicke das meine Töchter. Okay? Aber ich behalte es für mich. Ich genieße das für mich. Wenn ich in einem spitzen Hotel bin oder wenn ich mir ein schönes Haus leiste, dann behalte ich das für mich. Das ist für mich wichtig. Ich weiß das, ich selber weiß das zu schätzen. Du wirst mich nie in Markenklamotten sehen. Ich genieße meine Autos. Ja. Das mache ich. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, okay? Und jetzt bin ich gerade auch so unterwegs, wo ich die übelsten Konfigurationen starte, wo ich einfach sage, ich habe einfach Bock drauf, ich möchte es einfach so machen. Und aber trotzdem gehe ich auch die schlimmste Zeit gerade durch, braucht man nicht zu vergessen. Vor 1,5 Jahren, 2 Jahren habe ich 700.000 Euro an einen McLaren Speedtail verloren, wo ich heute noch zu knabbern habe finanziell. Es ist einfach so. Ich kann essen, ich kann sehr gut essen, ich habe eine schöne Wohnung, meine Familie geht's prächtig, es ist alles gut, ich liebe meinen Job, ich bin erfolgreich in meinem Job, trotzdem geht's mir finanziell dadurch beschissen.
Jetzt musst du uns mitnehmen, bitte, wie kann man an einem Auto 700.000 Euro verlieren?
Ja, das ist eine geile Frage. Es hat mehrere Aspekte. Erstens lag ich falsch. Das muss ich mir selber umschreiben. Ich will jetzt auch nicht über die Marke sprechen. Die Community weiß sofort, welche Marke das war. Und dann zweitens ist mir da wieder so aufgefallen, wenn du einen Investor hast, der dann Druck macht, wo ich einfach sage, ey, lass uns warten. Lass uns das aussetzen. Es ist ein Hypercar. Es ist limitiert auf 106 Autos auf der Welt. Wenn wir es jetzt nicht machen und das ein Jahr aussitzen, dann kommt er wieder. Man sieht ja den LaFerrari. Der LaFerrari hat 2018, 19 ein richtig guter LaFerrari hat 2,2 Millionen gekostet. Jetzt kriegst du das Auto nicht unter 4,5. Okay? Und jeder, der damals gewartet hat, hat jetzt natürlich gewonnen. oder der F40 oder der Ferrari Enzo, jenseits von Gut und Böse, da ging ja jetzt einer sogar für 8 Millionen weg. Ich habe damals 2015 mein LaFerrari mit Ach und Krach für 1,5 verkauft. Und jetzt liegt er bei 8. 11 Jahre später. Und dann heißt es, nein, es ist vorbei. Business Case ist gescheitert. Das Auto muss verkauft werden. Im schlimmsten Zeitpunkt. Du hast das Auto in deinen Plattformen jeden angeboten. Kein Mensch will dieses Auto haben. Was bleibt dir übrig? Komm, Auktion, Paris, Louvre. Ich schicke das Auto dahin. All in. Und dann machst du 700.000 Euro platt.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Wie hast du das gemacht? Du hast ein Hypercar gekauft und wolltest es verkaufen. Und hast du das zu teuer eingekauft oder was ist passiert?
Nein, ich habe es nicht zu teuer eingekauft. Also Hypercars zu handeln ist eine Geschichte für sich. Ich erzähle mal, wie es geht. Also ein Hypercar ich bezeichne mich selber in der Branche als Grauhändler. So bezeichnen mich die ganzen, die Konzerne jetzt nicht, weil ich dort mehr als Moderator auftrete. Und ich habe ja auch kein offizielles Autohaus mehr, um genau das auch gerecht zu werden, aus Respekt gegenüber den ganzen Herstellern. Aber ich bin für das normale Autohaus, was weiß ich, Mercedes Autohaus so und so, ist Hamid Mossadegh der Grauhändler, der den alles kaputt macht. Okay, ich muss mich an keine Richtlinien halten, ich muss kein CI halten, ich muss keine Marketingmaßnahmen treffen, ich muss nicht 30.000 Kulis fertig machen, um den Kunden das zu geben oder hier und da, muss ich alles nicht. Ich kann einfach handeln, frei handeln, wie ich Bock habe. Okay, und meistens ist es ja so, dass du, oder es ist immer so, dass du eine Mindesthaltedauer hast auf die Autos. Das heißt, du bekommst ein Auto. Selbst jetzt, wenn du einen BMW kaufst, einen ganz normalen BMW, hast du eine Mindesthaltedauer von 3-6 Monaten oder vielleicht ein Jahr, je nachdem, wie der Hersteller drauf ist. Bei Hypercars ist es so, dass du ja ausgewählt wirst, dass du das Auto bekommst. Du bekommst ein Auto von 106 Autos auf der ganzen Welt. Dann kommen sie zu dir und sagen, Tom, hör mal zu, du musst das Auto aber 1,5 Jahre halten. Machst du es davor, bist du für immer raus bei uns. Was macht Tom? Kriegt das Auto zum Listenpreis 8 Euro. Und dann geht er zu Hamid und sagt, ey Hamid, du hast die Chance, ich gebe dir das Auto vorher für 12 Euro. Verkauft mir das Auto für 12 Euro. Aber das Auto darf jetzt erstmal 8 Monate nirgendwo auftauchen. Das heißt, ich darf es 8 Monate eigentlich gar nicht anbieten. Was macht Hamid? Sagt, lieber Tom, du verdienst ja jetzt deine 4 Euro, aber ich biete das Auto nur mein Netzwerk an und schreibe in den Vertrag rein, dass das Auto noch in der Mindestlaufzeit auf deine Kennzeichen bleibt. Kommt eine Rückrufaktion oder ist die erste Inspektion fällig, bringen wir das Auto zu dem Händler, der dir das Auto ausgeliefert hat. Somit bleibt alles unter Radar. Okay? Und das war dann mein Todesschuss. Nachdem diese Mindesthaltedauer fertig war, nachdem der Erstbesitzer, der Erstbesteller sich dumm und dämlich verdient hat, ist das Auto rapide gesunken. Warum? Ein Hypercar, wovon es nur 106 Stück gibt, da brauchen ja nur noch 4 auf den Markt kommen. Schon ist der Markt kaputt. Dann ist das Auto nicht mehr rar. Okay? Und die zweite Geschichte, die dazu kam, war einfach, dass Hybrid ins Spiel kam. Plug-in-Hybrid. Wo viele Sammler sich jetzt überlegen und sagen, boah, hole ich mir jetzt einen Plug-in-Hybrid, stell mir das Auto in meine Sammlung und hol den in 15 Jahren raus und will den verkaufen. Fahren tun ja die meisten Sammler leider ja die Autos nicht. Was ist denn mit den Akkus? Wenn mein Akku fällig ist, kostet das 250.000 Euro. Dann habe ich doch jährlich um die 1.500 bis 4.000 Euro Servicekosten. Da muss ich das Ding versichern und so weiter abstellen. Ist das dann nur noch ein Invest? Nein.
Hast du gerade gesagt, der Akku kostet 250.000?
Ja, also bei den McLaren P1 kostet so ein Akku um die 120.000 bis 160.000 Euro. Bei den LaFerrari liegen wir ungefähr bei 150.000 Euro. Und das kostet schon richtig Geld. Und wenn du so ein Auto dann nicht, also so für so ein Plug-in-Hybrid ist es damals, es ist immer das Beste gewesen, du lädst das Auto auf und fährst es leer. Die Ladegeräte sind ja so intelligent gerade, dass die ja immer aufladen, entladen, aufladen, entladen. Das System ist schon viel besser geworden. Aber trotzdem kann dir keiner 100% garantieren, dass so ein Sammler, der dann mehrere Millionen Euro so ein Auto kauft, inzwischen sind ja die Autos weit über 5-6 Millionen Euro im Listenpreis, dass dann die Akkus auch, wenn das Auto dann 10 Jahre in der Sammlung steht, 100% funktioniert. So ein Motor, da kannst du sagen, okay, der wurde 10 Jahre nicht bewegt, komm, einmal alle Flüssigkeiten runter, neue Flüssigkeiten rauf, neue Schläuche rauf, Zündkerze neu und es ist überschaubarer, okay? Und kannst auch viel mehr, diese Schäden kannst du dir viel mehr betrachten, anstatt so ein Akku steht, kannst du natürlich auch testen, aber das schreckt viele Sammler ab in dem Segment. Und obwohl ich alles richtig analysiert habe, es war der Nachfolger von dem legendären McLaren F1, der jetzt ungefähr bei 20 Millionen Euro liegt. Okay, der für irgendwie 450.000 Mark damals gehandelt wurde, liegt jetzt bei 20 Millionen Euro, wenn du überhaupt einen bekommst. Ich habe zuletzt jetzt einen in Las Vegas gesehen, da war ich baff. Also wenn das Auto neben dir an der Tankstelle tanken würde, würdest du niemals denken, dass das Auto 20 Millionen Euro kostet, weil das so unscheinbar ist, ne? Danach, das war nicht der offizielle Nachfolger, aber der hatte auch 3 Sitze. Der Fahrer sitzt in der Mitte, die Beifahrer rechts und links und 99 Stück gebaut und 7 Stück als XP, als Prototypen verkauft, 106 Stück. Und jetzt kommt die witzigste Geschichte an der Sache. Es gab, und dann habe ich die glatte Nummer noch bekommen, die Nummer 30. Da habe ich gesagt, genial. Dann habe ich das Auto so konfiguriert, oder konfigurieren lassen, weil es durfte ja keiner wissen, dass ich das Auto bekomme, auf den legendären F1 mit den XP Green und hin und her auf schwarz rüber. Also ich habe das alles genau an, ich habe gesagt, okay, das ist das Auto schlechthin. Und und leider ging alles nach hinten los. Und in dem Augenblick, wo ich das Auto verkaufen durfte, waren dann, ich glaube, 6 oder 7 weltweit auf dem Markt. Und zwar überall. Amerika, Asien, überall. Und dann stand ich mit meinem Auto da. Mein Auto war sehr speziell, sehr schön ausgestattet. Glatte Nummer, 30. Aber trotzdem wollte die Welt das Auto nicht mehr. Und dann habe ich 700.000 Euro an einem Freitag in Paris, einer meiner Lieblingsstädte und Louvre, wo ich glaube, ich war schon mindestens 10 Mal in Louvre und habe mir alles angeschaut, außer die Porzellanabteilung, die nicht, aber Kunst und die ganzen anderen Sachen. Und dann stand ich auf einmal dort und dann ist der Hammer gefallen, puff, und dann wusste ich, fuck. Aber selbst das gehört im Geschäftsleben dazu und selbst da musst du hinterstehen, Ärmel hochkrempeln und sagen, weiter geht's.
Bei 700.000 Euro Verlust, bei welcher Summe ist der Hammer gefallen?
2,6, ich glaube 2,6, 2,5 ist der Hammer gefallen.
Wow.
Also jetzt.
Und das ich, dir, und das dir.
Ja, und das mir, das ist das Schlimmste, dass mir. Und ich hatte einen Kameramann dabei, weil ich ja eigentlich mit Erfolg gerechnet habe. So ja, was ich ja eben erklärt habe. Ich zeig's, wenn ich nur erfolgreich bin. Und dann hat der Kameramann alles mitgenommen. Alles mitgenommen.
Auch dein Gesicht beim
Verlieren. Alles, komplett. Ist alles auf YouTube zu sehen. Und dann war die große Frage, veröffentliche ich das oder veröffentliche ich das nicht? Ich hab's gemacht. Und ich schäme mich nicht dafür. Ich schäme mich gar nicht dafür. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich lag falsch. Wenn ein Geschäftsmann sich hier hinsetzt und sagt, ich habe in meinem Leben 100 Entscheidungen getroffen und es waren 100 richtige Entscheidungen, der lügt. Gibt's nicht. Das gibt es nicht. Okay? Und ich würde mal nicht sagen, das Ding hat fast mein Genick gebrochen, aber ich kämpfe gerade dran, da wieder rauszukommen. Und selbst darüber schäme ich mich nicht, das zu sagen, dass ich sage, ja, es hat mich richtig getroffen. Ab 2018, als ich mich von meinem Ex-Partner getrennt habe, was mich 1,2 Millionen Euro gekostet hat, oder 1,3 Millionen Euro gekostet hat. Und danach jahrelang später ein Investor, der mir zu 100% vertraut hat, der auch ein guter Freund ist, oder inzwischen, ja, nicht mehr so, Geld ist halt leider so. Und der dann natürlich, der mit mir mitgegangen ist, der gesagt hat, du bist mein Mann, du bist der Richtige dafür. Und das tut mir viel mehr weh als die 700. Das ist das, was mir weh tut. Das ist das, was mir weh tut, dass diese Freundschaft, ich würde ihn jetzt nicht als meinen besten Freund bezeichnen, aber wir waren schon sehr eng befreundet, dass das darunter kaputt gegangen ist, anstatt die 700.000 Euro. Die 700.000 Euro habe ich wieder bald drin. Ist kein Problem.
Meinst du bei der Freundschaft, die du gerade erwähnst, die Freundschaft, die du gehabt hast zu dem HSV-Spieler?
Nee, das nicht. Danach mit den 700.000 Euro Verlust. Es ist jetzt, die Freundschaft ist nicht daran kaputt gegangen, aber es ist halt natürlich ein bisschen, wenn du einen Deal machst und 700 Verlust hast, dann ist natürlich ein bitterer Beigeschmack.
Total, total.
Das ist einfach so.
Aber sag mal, wie sehr bedauerst du es, wenn du jetzt, du hast das gerade im Nebensatz erwähnt, mal ein Auto hattest, ein Ferrari, der 1, so und so viel wert war und dann denkst du, ja, okay, das ist jetzt der richtige Moment, den zu verkaufen und dann siehst du Jahre später, natürlich ist man Jahre später immer schlauer, aber jetzt ist das Ding das Dreifache oder Vierfache wert. Wie weh tut das?
Ja, das tut, einerseits tut das weh, aber ich habe ja da auch schon für die Verhältnisse mein Geld verdient. Okay, und von Halten ist man nie reich geworden, selten. Also es, im Handel ist ja immer, dass du viel, viel Umlauf hast, dass du das Geld mindestens 3-4 Mal im Jahr arbeiten lässt. Das Geld muss ja von sich aus arbeiten. Nur leider ist mein Geschäft sehr ambivalent. Es gibt Immobilienmenschen, die können, die können viel besser kalkulieren als ich. Der nimmt sich ein Objekt und sagt so, ich kaufe das Objekt zum 15-fachen Mietpreis, danach investiere ich 10 Euro und dann habe ich die und die und die Mieter, die ich da reinpacke, dann habe ich die AAA-Mieter drin und dann kann ich zum 25-fachen verkaufen, dann habe ich 4-fach Gewinn gemacht und dann ab, nächste Objekt. Das ist bei mir anders. Du siehst ja, du kaufst ein Hypercar, und dann liegst du falsch und dann steht er dort. Oder du kalkulierst falsch und dann ist so nach 30 Standtagen schon Verlust. Und das ist bei mir anders. Das ist bei mir sehr eine extrem emotionale Geschichte. Und seitdem ich mein Prinzip umgestellt habe, wo ich gesagt habe, früher brauchte ich das als Prestige. Früher habe ich gesagt, ich muss das Auto in meinen Bestand haben, weil ich der Größte bin auf der Welt. Okay, ich bin der King. Und dann hole ich noch den dazu, der das Auto mit mir fährt, mache ich ein Video. Dann hole ich den noch dazu, den noch. Nein, heute mache ich das ganz anders. Heute habe ich fast alle Autos in meinem Netzwerk. Und es werden vielleicht nur noch 5% davon gefilmt. Viele sehen meine Geschäfte gar nicht mehr, weil meine Kunden gar nicht mehr vor die Kamera wollen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Kunden werden ja auch vorsichtiger. Ich bin seit 2015 jetzt in Medien unterwegs. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie easy es war, 15, 16, 17, 18, die Leute, die haben einfach Bock drauf gehabt. Ja, okay, ich kaufe mir das Auto, gar kein Thema, kannst du auch eine Kamera raufhalten. Und jetzt heißt es, um Gottes Willen, keine Kamera. Auf gar keinen Fall, Hamid. Keiner darf das wissen. Und da muss ich teilweise mit denen diskutieren, wo ich sage, komm bitte, gib mir den Auftrag nur über Telefon. Und da habe ich letztens einen Kunden gehabt, das Video kommt jetzt am Sonntag. Und da habe ich einen Kunden gehabt, der das am Telefon gemacht hat, wo ich seine Telefonstimme habe im Beitrag, der mich danach angerufen hat und meinte, nee, das geht doch nicht. Kannst du nicht mit KI meine Stimme ändern? Sonst merken das meine Mitarbeiter. Nee, können wir nicht, weil es direkt ja nicht über Mikrofon lief, sondern, weiß ich mal, hat mein Tonmann irgendwas gesagt, also konnten wir nicht. Da war eine Riesendiskussion. Da hat er gesagt, okay, komm, dann mach das jetzt einfach. Weißt du, was ich meine?
Das heißt, die Leute haben einfach Angst und wollen nicht dazu stehen, dass sie sich ein Hypercar für 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen kaufen.
Ja. Das ist ganz schlimm. Die Luft ist ja sehr dünn da oben. Also ich würde mal sagen, zurzeit sind wir durch die wirtschaftliche Lage, die wir zurzeit haben, Automobilsegment 20.000 Euro bis 500.000 Euro ist gerade extrem schwer. Es ist extrem schwer, weil das ist genau die Sparte, wo viel finanziert wird. Und durch die hohen Zinsen, die wir gerade haben, ist es natürlich verdammt schwierig, wenn die da 6, 7, 8% Zinsen zahlen. Jetzt fallen die Zinsen ja ein bisschen und dann noch die hohen Raten haben, undenkbar. Können sich einfach die Autos nicht mehr leisten. Das sind auch die Autos, die meistens stehen bleiben jetzt. Aber ab 1,5 Millionen, 2 Millionen wird es lockerer, weil dann brauchen die meistens keine Finanzierung, dann werden die Autos gekauft. Und ab 8 Millionen wird es noch lockerer, ab 15 Millionen wird es easy. Es ist einfach, es ist eine kranke Welt, aber es ist so.
Ab 15 Millionen wird's easy.
Wird's easy. Aber du musst dir dann so vorstellen, derjenige, der sich dann für 15, 16 Millionen Euro ein Auto holt, der ist in irgendeine Branche meistens tätig. Wenn du das, dann weiß jeder sofort Bescheid, was der macht. Das möchte er natürlich nicht, weil dann die Mitarbeiter, die am Band stehen und für ihn die Produktion machen, sich, es gibt viele, die ihn vielleicht feiern würden, aber viele, die das nicht mögen. Und ich habe auch so viele im Dienstleistungsbereich, Zahnärzte, sind die empfindlichsten Kunden, die sich die coolsten Autos kaufen und sagen, um Gottes Willen, nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, weil sonst machen sie ihre Zähne nicht mal bei mir. Dann fährt er mit seinem Passat zur Praxis oder am liebsten mit einem Smart in Hamburg, Smart Hochburg, Smart zur Praxis. Und dann, hallo Frau Meier, hallo Frau Müller, hallo hier, hallo da, der sympathische Kerl. Und dann siehst du ihn auf einmal am Wochenende am Nürburgring, wie so ein Bekloppter, die besten Runden am Drehen und er flippt aus, ne? Und das muss man respektieren, das muss man respektieren. Und es ist in Deutschland, wir leben schon in einer Neidgesellschaft. Das ist und bleibt einfach so. Ich gehe immer wieder so in Amerika zurück, weil die meisten Hersteller in Amerika auch ihre Autos präsentieren. Und in Amerika habe ich ja sozusagen die ersten Luxus-Autos erlebt und rübergebracht nach Europa und so weiter. Und wenn da der Zahnarzt mit seinem Ferrari zur Praxis fährt, da gehen die erst recht dahin, da sagen sie, der ist ja erfolgreich. Der hat ja Kohle, der muss erfolgreich sein. Da gehe ich hin. Fährt aber mit einem Honda Civic von 1984 hin und der ist halb verrostet, da sagen sie, boah, nee, da stimmt irgendwas nicht. Das ist eine komplett andere Mentalität. Okay? Und man muss aber diese Mentalität hier akzeptieren und das macht mein Leben noch schwieriger.
Aber bitte nimm uns mal mit in dein Leben. Erklär uns mal dieses ganze Luxus-Auto-Business-High-End. So viele Fragen, die ich habe. Also fangen wir mal gleich an, weil du gesagt hast, ab 15 Millionen wird es einfacher für alle aus der Tomorrow-Community, die nun schon seit ein paar Minuten grübeln. 15 Millionen, was kaufe ich denn für 15 Millionen? Was gibt es für 15 Millionen gerade so auf dem Automarkt zu haben? Über was reden wir, Hamid?
Boah, da gibt's diverse Autos. Wir sind ein bisschen darunter, zum Beispiel der Mercedes CLK GTR, 25 Stück nur produziert. Und dann stehst du auf einmal mit den Herrn Aufrecht in Las Vegas, der das Auto ja damals produziert hat. Erstmal, du stehst vor diesem Menschen, der das Auto gezeichnet hat, und dann erzählt er dir, wie das Ganze damals funktioniert hat. Und dann sagt er dir, das Auto von DIN A4 Blanco, bis das Auto auf der Rennstrecke war, hatten wir nur 100 Tage.
100 Tage?
Genau. Und dann sitzt er vor und dann, alter Schwede, ist das jetzt ein Ernst? Ein unglaublich interessanter Mensch. Dann haben wir natürlich den McLaren F1 für 20 Millionen eher. Das Heikelste, was ich jetzt erleben durfte, ich darf jetzt darüber sprechen, weil das Thema abgeschlossen ist. Es gab einen Auftrag von einem hochindustriellen Menschen, der einen speziellen Mercedes haben wollte, der in Amerika bei einem Kunden steht. Die Geschichte ist leider nicht so schön. Das war ein ehemaliges also aus dem SS-Bereich. Da waren sogar noch die Anschlusslöcher drin und der wollte das Auto haben, ist ein europäischer Kunde. Und ich kam nie an den Besitzer richtig ran. Ich habe 6 Monate Dauerjob gehabt, an diesen Besitzer ranzukommen. Ich wusste, wo das Auto steht, hatte aber einen Mittelsmann dazwischen aus Asien. Und er hat mit mir eBay gespielt, gefühlt. Mal hat das Auto das gekostet, mal hat das Auto das gekostet. Und irgendwo war man eine preisliche, wir haben angefangen mit 36 Millionen. Und dann ging's weiter. Okay, wie kommen wir jetzt ran? Lass mich das Auto einmal sehen. Ich will das Auto checken. Wir müssen die Werte zum Labor schicken. Ist das ein echtes Auto? Ist das kein echtes Auto? Ist Matching Numbers drin? Ist kein Matching Numbers drin? So eine Prozedur für so ein Auto, das dauert teilweise 1 bis 2 Jahre, bis du dann endgültig das Geld überweist. Okay? Und dann kam auf einmal, nee, da habe ich keine Zeit, dann hieß, nee, das Auto kostet auch 38 Millionen, dann ging es 40 Millionen, dann ging es auf 42 Millionen, irgendwann hat der Kunde dann gesagt, komm, hör mal zu, schwamm rüber, will ich nicht mehr, kein Bock mehr, okay? Und dann hast du natürlich die Dollarzeichen, ne, und sagst, alter Schwede, bei der Summe hast du so eine fette Marge und hast auch noch so viel Zeit investiert, für nichts. Und Das ist die Welt. Es ist aber auch die Welt im Luxusleben, wo ich jetzt für einen 18-jährigen jungen Mann, der seinen Führerschein jetzt im Januar gemacht hat, einen Mazda MX-5 für 8.000 Euro suche. Das ist auch Luxus. Weil er hat eine genaue Vorstellung. Er hat das Geld sich erspart. Er möchte, dass ich ihm das Auto besorge. Also darüber kommt jetzt auch ein YouTube-Video. Und ich habe die Mail gelesen und dachte erstmal, boah, machst du es nicht? Aber das hat mich so gepackt, dass der war dort sogar noch 17, durfte begleitet fahren. Und dann hat mich das so gepackt. Und das ist auch Luxus. Diesen Menschen zum Lachen zu bringen oder ein Grinsen in sein Gesicht zu bekommen, dass er das Auto bekommt mit 18, das ist doch geil, das ist doch genial. Okay? Und das sind die Welten, in der ich mich bewege. Nach oben sind gar keine Grenzen, aber ich bin trotzdem noch dabei zu wühlen. Ich bin ein Autohändler durch und durch. Ich mag es auch mal, Oldtimer die Motorhaube aufzumachen und alles sich anzuschauen, wo ich dann eine halbe Stunde meine Hände waschen muss, weil alles voll mit Öl ist. Das ist geil. Das ist genial.
Aber dann lass uns bitte mal in deine beiden Autowelten schauen und bitte lass uns mal ganz oben anfangen. Highest End, wenn du so ein Auto besorgst, 36, 38, 40 Millionen, was ist deine Marge dabei?
Wir sind ja unter uns, ne?
Genau, das ist jetzt ganz secret.
Genau,
ja.
Das ist ganz secret. Nein, die Marge, ich darf leider nicht über die Margen reden, weil das ist einfach auch, es ist schwierig zu sagen, ich bin kein klassisches VW-Autohaus oder ein Mercedes-Autohaus, wo man sagt, ich habe Summe X an Marge, Prozente, das kann ich rausgeben an Verhandlungen. Es kommt immer auf das Geschäft an. Jedes Geschäft bei mir ist individuell. Und es kann auch mal sein, dass das ein Mega-Deal ist und dass das im Millionenbereich ein Deal ist, wo du prozentual weniger verdienst, als wenn du ganz, ganz schnell ein Auto für eine Viertelmillion handelst, wenn du das so gegenrechnest, weißt du? Deswegen ist das so schwierig, da zu beantworten. Ich habe eine Marge von exakt 10 Euro. Ich habe eine Mindestmarge und inzwischen mache ich das auch so und dafür danke ich auch meinen Kunden sehr, aber das muss ich auch so hinarbeiten, weil ich am Anfang auch extrem viel Energie verpulvert habe. Also jetzt, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn ich sehe, dass es kein Potenzial hat, dann gehe ich lieber mit meiner Tochter Eis essen oder ich gehe lieber mit meiner Tochter auf ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Und wenn ich was dann mache und sehe, dass das dann nicht zustande kommt, stelle ich meine Arbeit in Rechnung. Und das akzeptieren die Leute. Ein echter Geschäftsmann akzeptiert das, weil er weiß, was es bedeutet, wenn du Zeit investierst. Okay? Aber ich kann auch verstehen, wenn ein Handwerker, bei allem Respekt jetzt, der seit 10 Jahren gespart hat und jetzt sein Traumauto kaufen möchte und ich doch nicht die passende Farbe finde und er dann sagt, Hami, tut mir leid, ich habe es jetzt woanders gefunden. Da würde ich einen Teufel tun und ihn eine Rechnung stellen. Das würde ich nicht machen. Aber es ist immer so eine Ermessenssache, was du machst. Und teilweise fliege ich um die Welt und guck mir ein Auto an, hab meine Flugkosten, hab meine Hotelkosten und so weiter und so weiter. Und es ist dann auch nicht so, dass ich in ein Luxushotel reingehe. Das würde ich auch nicht machen. Aber es ist schon okay. Und dann stelle ich das in Rechnung. Aber eine Marge genau zu sagen, das meinte ich ja eben mit ambivalent. Mein Geschäft ist sehr ambivalent. Ich kann 700.000 Euro Verlust machen. Aber es gab auch mal Fälle, wo ich eine Viertelmillion Gewinn gemacht habe. Es ist so.
Aber es ist spannend, weil es einfach unterschiedlich ist zum Immobilienbusiness beispielsweise. Ja. Als Immobilienmakler ist es ja egal, auch wenn du 30, 40, 50 Millionen Häuser verkaufst, kriegst du, keine Ahnung, deine 6,5% oder 3,25% und jeder weiß das von Anfang an. Das heißt aber bei dir ist es individuell. Du machst einen individuellen Vertrag mit demjenigen und sagst, Mensch, wenn ich dir das 36 Millionen Auto suche, dann muss ich erst nach Südafrika fliegen oder nach Südamerika fliegen. Ich bin so und so lange unterwegs. Berechnest du vermutlich mehr, als wenn du jetzt mal eben für den Jungen für 8.000 Euro einen Mazda MX-5 um die Ecke besorgst, wo
für
du sagst, das kostet mich zwei Mails und dann gibst du mir irgendwie, keine Ahnung, eine Kiste Bier oder was auch immer. Gut, du trinkst keinen Alkohol, ja. Also was auch immer.
Ich weiß, was du meinst, aber es ist generell immer so, dass ich nicht sage, ich habe dir das Auto jetzt besorgt und so viel Prozent bekomme ich. Ich mache immer das Geschäft mit meinen Kunden, weil als Vermittler bist du immer der erste Verlierer. Okay, das ist einfach so. Wenn du einen Sammler in Mexiko hast und einen Sammler der andere Sammler ist dann in Deutschland und du machst ein Vermittlungsgeschäft, irgendwann musst du die beiden zusammenbringen. Irgendwann kommt A an B ran und beim zweiten Geschäft rufen sie dich nicht mehr an. Da ruft der A sofort B an und sagt, ey, ich habe nochmal gesehen, du hast doch noch das und das Auto bei dir stehen. Okay? Und deswegen mache ich nie ein Vermittlungsgeschäft. Ich verkaufe die Autos. Das heißt, wenn du mich jetzt beauftragst und sagst, such mir das Auto, dann suche ich dir das Auto. Wenn ich das Auto gefunden habe, dann verkauft Hamid Mossadegh dir das Auto. In den Fall, wo ich jetzt das Auto gesucht habe, in dieses SS-Auto gesucht habe, ist einfach so gewesen, dass er das Auto kannte, wusste, aber er nicht mehr weiterkam, wie er rankommt, weil er auch gar keine Zeit dafür hat, weil er, weiß ich nicht, eine 60-Stunden-Woche hat oder 80-Stunden-Woche hat und um die ganze Welt jettet. Dann hat er gesagt, okay, komm, hör mal zu, du machst das jetzt. Ist genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mein Bad neu machen und wenn ich die Fliesen lege, dann gehst du nie wieder in mein Bad rein. Und dann hole ich lieber einen guten Fliesenleger, den ich vertraue und der verdient dabei sein Geld. Und das ist bei mir genauso, aber in den meisten Fällen ist es so, dass mein Netzwerk so ist, wenn du jetzt zu mir sagst, das und das Auto suche ich, habe ich teilweise schon Ideen, wo ich das Auto finden könnte. Es sei denn, du hast ein Auto gesehen und du willst es haben, aber du möchtest dich mit ihm nicht auseinandersetzen. Und die Sammler untereinander sind sehr, sehr eitel, sehr eitel. Weil es kann auf einmal sein, dass der Sammler X den Sammler Y nicht mag, weil der ein Auto im Besitz hat, was er haben wollte und er hat ihm das Auto weggeschnappt. Und dann sagt er, nee, das Geschäft mache ich mit ihm nicht direkt, gar keinen Bock. Also darf der gar nicht von den anderen wissen. Und irgendwann landet das Auto dort, da kann ich aber nichts für.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist immer so ein Punkt. Aber das heißt ganz klar, um mal dein Business zu erklären und dein Businessmodell ist, das sind Autoliebhaber, die nicht so einfach wie ich jetzt gehe zu Cupra und kaufe mir mein Cupra Tavascan oder was auch immer. Und sondern bei dir ist es klar, das sind Autoliebhaber, die können nicht einfach bei Ferrari anrufen oder bei Königsegg anrufen oder hier Lamborghini anrufen und sagen, ich hätte gerne dieses Auto, ich hätte gerne dieses Hypercar, ich habe Geld, schickt's mir vorbei oder meine Mitarbeiter holen das gleich ab, sondern das sind definitiv Autos, die für die Menschen, egal wie reich sie sind, nicht einfach, ich sag's jetzt einfach mal übertrieben, bei Amazon bestellt werden können. In Amerika kann man ja mittlerweile über Amazon Autos bestellen. Also du kannst diese Autos nicht einfach über Amazon bestellen.
Du kannst es schon. Du kannst jetzt bei Königsegg anrufen und ein Auto bestellen, kriegst du aber nicht. Du brauchst eine gewisse Historie. Das nutzen ja die Automobilhersteller gerade sehr aus. Und das ist auch eine Kritik an die Automobilhersteller, wo die einfach sagen, du kriegst erst unser Hypercar, wenn du so und so viele Autos in der Historie hattest und die Autos noch im Bestand hast. Das geht dich doch gar nichts an. Okay, wenn ich ein Auto kaufe und das Auto 6 Monate fahre und einfach keinen Bock drauf habe, dann verkaufe ich das Auto doch. Ist doch mein Eigentum. Ich kann doch damit machen, was ich will. Und dann nutzen sie die Situation aus. Und dann kommen noch andere Hersteller und sagen, okay, du kriegst einen Hypercar von mir, musst aber die 3 Autos auch abnehmen, die sie gerade nicht verkaufen können. Was macht der Kunde? Macht es, um den Hypercar zu bekommen. Oder die nutzen die Situation aus und sagen, hören Sie mal zu, Herr Junkersdorf, wir könnten Sie aufbauen, dass Sie in 2 Jahren die nächsten Hypercar bekommen. Aber dafür müssen wir jetzt in den nächsten 2 Jahren die und die und die Autos kaufen. Das ist schon mal 1 Million Investition für dich. Okay? Und das sind die Sachen, die sie jetzt nicht mehr können, weil die Zeit vorbei ist. Und jetzt müssen die, für mich ist es jetzt so, dass die Jungs, die im Autohäusern sitzen, die einen auf die, weiß ich nicht, die besten Anzüge anziehen und sagen, mein Gott, was wollt ihr denn überhaupt? Macht einen Termin mit mir. Die durften ja bisher sich die Kunden aussuchen. Und dann haben sich die Kunden hingesetzt und dann hat der Kunde auch nichts zu sagen gehabt. Dann hieß es, nee, mein Freund, entweder Volloption oder du kriegst das Auto nicht, ich rufe jetzt Herrn Müller an. Und jetzt sind die sich bisher als Autoverkäufer genannt haben, vielleicht kriege ich jetzt auch den einen oder anderen Kritik, aber ist mir egal, das wissen die auch alle von mir, jetzt müssen die verkaufen. Aber die können nicht verkaufen. Das sind alles nur noch, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht alle unter einen Kamm scheren, aber ich würde mal sagen, zu 70% der Autoverkäufer, die in den Autohäusern sitzen, sind keine Verkäufer mehr. Die kriegen 3-mal im Jahr ein Seminar, haben so einen Tunnelblick und dann gibt's nur den Cupra, das ist das beste Auto der Welt, dann gibt's nur den Ferrari, dann gibt's nur, die gucken nicht über den Tellerrand hinaus. Der fährt niemals ein Konkurrenzauto, um zu gucken, ey, vielleicht sind die belüfteten Sitze bei Mercedes besser als bei BMW. Aber dann brauche ich ein Argument, wie ich trotzdem das verkaufen kann. Nein, die beschäftigen sich nicht damit. Die bekommen Seminare, Online-Seminare, dann Seminare vor Ort. Danach, das ist ein Schema. Aber Verkäufer zu sein, hast du kein Schema. Verkäufer zu sein, hast du im Blut. Und ich kann dir alles verkaufen. Ich verkaufe dir dein Buch als was weiß ich was. Aber so, dass du dich gut fühlst. Das ist für mich immer sehr wichtig. Du musst dich gut fühlen. Ich verzichte auch auf viele Geschäfte, wo ich einfach der Meinung bin, passt nicht. Es endet nicht gut. Es würde schlecht enden. Dann lasse ich's. Dann lasse ich's einfach. Wobei ich damit echt viel Geld hätte verdienen können. Und das macht die Situation gerade sehr schwer. Und das macht da komme ich wieder in Position, wo der Sammler oder wo der Kunde weiß, ich komme gerade nicht weiter. Ich bekomme bei Ferrari nicht so ein Hypercar oder bei Koenigsegg oder wenn wir jetzt mal Namen nennen. Also rufe ich Hamid an und meistens rufen sie mich nicht an, wenn sie den ganz neuen haben wollen. Meistens rufen sie mich an, wenn Autos schon 4, 5, 6, 7 Jahre produziert worden sind und die gerade so einen Hype machen. Und da komme ich ins Spiel. Und dann weiß ich, in Amerika steht so ein Auto, er könnte verkaufen. Und dann kommt der große Kunst. Dann kommst du ja ins Spiel. Wenn ich dich jetzt anrufen würde und sagen würde, hör mal zu, du hast ja den Ferrari Enzo bei dir stehen und du willst den eigentlich gar nicht verkaufen. Und dir geht's ja auch gut. Du hast ja einen Bestseller, dir geht's ja jetzt gut. So. Und dann sagst du, eigentlich will ich ihn ja nicht verkaufen. Okay, wo liegt der jetzt? 4 Millionen. Bei 6 Millionen können wir reden. Er kann ja kein Geschäft mehr machen, kann ja nicht verkaufen. Also liegt die Kunst bei mir, einen guten Weg zu finden, dich dahin zu bringen, zu sagen, ey Hamid, wenn du einen für meinen Enzo hast, sag mir Bescheid. Und dann habe ich einen. Und das macht mein Leben schwierig. Deswegen mache ich vielleicht so, wenn ich Glück habe, 2 Hypercars im Jahr. Aber, und es ist auch im Hypercar-Bereich nicht so, dass du einfach einen Kaufvertrag, die Welt ist sehr einfach. Die Welt ist sehr, sehr einfach, weil das Geld nicht lockerer sitzt, aber der weiß genau, was er will. Der weiß genau, was er will. Und wenn du das Auto dann besorgst, dann ist es einfacher, ein 6-7 Millionen Euro Auto zu verkaufen oder ein Auto zu verkaufen für 25.000 Euro. Der ruft 4-mal an. Der guckt sich das Auto 3-mal an. Der recherchiert nochmal. Und dann gibt's ja jetzt so Portale, wo du eingeben kannst und dann kriegst du anscheinend ein Zertifikat über das Auto und so weiter und so weiter. Kann ich auch verstehen, weil er halt eventuell härter und länger für sein Geld gearbeitet hat. Aber ich komme eigentlich nur ins Spiel, wenn es um Autos geht, die entweder Potenzial nach oben haben. Und dann gibt's ja noch den emotionalen Käufer, der kauft einfach so ein Auto am Peak. Nehmen wir den, ich komme jetzt wieder auf meine Lieblingsmarke, den Puro Sangue, den Ferrari Puro. Ich habe einer der ersten in der Charge verkauft für 1,2, 1,3 Millionen Euro netto. Netto plus Mehrwertsteuer. Die liegen jetzt bei 400.000, 500.000. Aber er wollte der Erste sein, der das Auto fährt. Dann zahlt er das. Okay, das sind die emotionalen Kunden. Dann hast du die schlauen Kunden, die gucken sich den Markt an, die beobachten den Markt, die beobachten die erste Charge, dass die Kinderkrankheiten weggehen, weiß ich, Navi fällt aus, Tür geht auf, Tür geht nicht zu, Sicherung springt durch, keine Ahnung. Und dann guckt er sich noch die erste Charge an und dann recherchiert er und sagt, okay, ich gehe jetzt rein, da sind 50 Autos inseriert, Hamid, davon sind 25 in Rot, also Rot kommt für mich nicht in Frage. Da kommt der emotionale Käufer aber, der sagt, Hamid, Ferrari muss rot sein. Wo ich sage, Alter, ein Ferrari muss schon lange nicht mehr rot sein. Das ist vorbei. Und wenn du dann sagst, die Ursprungsfarbe bei Ferrari war aber gelb, dann guckt er sich so an und sagt, echt? Warum? Weil damals durch Miami Weiß der erste weiße Ferrari kam, Testarossa, Mono Specchio. Und danach wurden ja, Testarossa war ja die erste Massenproduktion von Ferrari, über 7.700 Autos, bis heute einer der höchste Charge. Und ich glaube, von den 7.700 Autos wurden 5.000 in Rot produziert. Und dann hat es so Klick gemacht, Ferrari muss rot sein. Und das letzte Auto, wo noch Enzo Ferrari gelebt hat, war ja der F40. Und da hat Enzo Ferrari gesagt, wir produzieren nur rot. Es werden nur rote F40 produziert. Und dann hat das natürlich eingeprägt in diese Ferrari-Szene, Ferrari muss rot sein. Und wenn mir das einer sagt, ich glaube, der ein oder andere wird hier auch zuhören, den du eventuell 100% als Gast haben wirst. Das war eine Riesendiskussion, wo er meinte, mein Ferrari muss rot sein, wo ich meinte, guck mal, wir besorgen dir eine Farbe, die ich dir sage, okay, dann folieren wir dir das Auto in Rot. Und ich weiß ja zu 90%, dass ich das Auto auch wieder verkaufen muss oder verkaufen werde. Und dann wirst du zum Schluss sehen, ob wir richtig liegen oder nicht. Wir sind noch in Verhandlungen, bin mal gespannt, ob er drauf eingeht.
Du willst den folieren, das heißt, du verkaufst ihn in Rot und dann ziehst du anschließend die Folie runter?
Nein, ich würde jetzt in dem Segment hätte ich ihn ein Auto in einen schönen Blauton oder in einen Grauton oder in einen Grünton empfohlen. Und dann würde ich das Auto, inzwischen ist ja die Folientechnik so genial, dass du es gar nicht mehr checkst. Also das Auto könnte jetzt locker foliert sein. Würdest du ja gar nicht merken. Okay? Und dann würde ich das Auto in seine Ferrari Rot, was er so unbedingt haben möchte, folieren und dann, wenn er das Auto nach 1-2 Jahren wieder verkaufen möchte, würde ich einfach die Folie abziehen. Und dann bin ich nämlich von 10 einer, der das Auto in Grün hat.
Okay? Guter Move.
Genau. Aber wobei das auch wieder vorbei ist. Das heißt, da haben auch wieder welche nachgezogen. Gerade im 12-Zylinder-Segment bestellen jetzt viele ihre Autos in Grün. Und Grün kommt jetzt auch wieder runter. Und ich habe so immer meine Farben, wo ich nie so falsch gelegen habe. Oder fast nie falsch gelegen habe.
Aber Hamid, wenn ich dich richtig verstanden habe, du sagtest bei den Top-Brands kannst du nicht einfach ein Auto bestellen und schon gar nicht darfst du es weiterverkaufen. Das wird sofort verfolgt und dann kriegst du nie wieder ein Auto. Ist ja im Uhren-Business genauso. Das heißt, ich nehme an, du brauchst auch gar nicht erst bei den Werken anzurufen und zu sagen, hey, ich bin's Hamid, oder du verstellst deine Stimme und die verkaufen ihr ein Auto. No chance für dich. Das heißt, du sourcest aber auf der ganzen Welt. Und wie kriegst du das mit, dass ich jetzt ein besonderes Auto habe oder jemand gerade in Kalifornien ein Auto hat oder in Asien ein Auto hat? Wie kannst du das sourcen, dass du das rauskriegst, dass es diese Person gibt, dass die dieses Auto hat? Spottest du das über Instagram oder einer TikTok-Story und schreibst dann sofort zurück, hey, hoppla, ich habe gesehen, du hast das und das Auto, wenn du das mal verkaufen willst, ich bin Hamid, kennst mich wahrscheinlich, und dann schick mir mal eine Direct Message? Oder wie funktioniert das? Wie baust du dieses Netzwerk auf?
Ja, dieses Netzwerk habe ich in den letzten 20 Jahren aufgebaut. Ich würde mal sagen, im Hypercar-Segment die letzten 10 Jahre. Und für einen Kaufmann oder egal in welchem Segment du tätig bist, du siehst ja auch die Top-Manager, ist Stillstand, wenn du nur in deinem Büro sitzt. Das ist Stillstand. Das heißt, du musst viel unterwegs sein. Ich bin im Pebble Beach, ich bin im Goodwood, wir sind überall unterwegs. Die Welt ist sehr klein, da kennt jeder jeden. Und selbst, ich weiß auch nicht, wo überall welche Autos stehen. Natürlich, kann ich ja gar nicht wissen. Ich kriege ja auch nicht alles mit, was gehandelt wird. Aber ich habe die Auktion, die bekannten Auktionen, die in Miami stattfinden, die in Paris stattfinden, die in Shanghai stattfinden und so weiter, die habe ich natürlich alle im Blick. Wenn ein anderer sich das Wetter für morgens anschaut, dann gucke ich abends im Bett mal, ja, wie war die Auktion gestern in Paris? Und da habe ich ja auch die Tendenz, wo es hingeht. Paris findet immer im Februar statt oder Ende Januar, Anfang Februar. Dann weißt du schon, wo geht die Tendenz dieses Jahr hin. Und dann kommt Pebble Beach. Und das ist das Entscheidende. Und dann musst du da sein. Und da musst du vor Ort sein. Und dann bist du abends auf den Events. Dann lernst du den kennen. Und dann sagt deiner, ach Mensch, ich bring dich mal mit den und den zusammen. Oder du bist in Las Vegas, bist auf einmal mit Herrn Aufrecht zusammen, dann stehst du neben Horacio Pagani. Und dann, das ist die Welt mit, diese Welt, du musst viel unterwegs sein, du musst das mögen, du musst nicht der Liebling von allen sein, das musst du nicht. Du musst schon zeigen, dass du in deinem Bereich gut bist, nicht der Beste bist. Es gibt immer einer, der besser ist. Aber dass du gut bist. Und du zeigst nur, wenn du gut bist, wenn du die ersten 2-3 Deals on point bist und sagst, wenn du sagst, ich habe ein Auto, dann muss es klappen. Deswegen ist ja immer die große Frage, wenn du mir jetzt ein Auto anbietest, frage ich dich dreimal, wie sicher ist deine Quelle? Beste Beispiel. Ich war mit meiner Freundin jetzt Freitag hier in Stuttgart spazieren, spricht mich einer an. Der hat 3 Bugattis, die weltweit gerade unfassbar, die sind gesucht ohne Ende. Okay? Ich so, okay, alles klar, okay. Und dann zeigt er mir auf sein Handy. Ich so, interessant, gib mal deine Nummer. Lass ich mir die Sachen schicken, dann habe ich innerhalb von 10 Minuten herausgekriegt, der eine steht in der Schweiz, der eine steht in Irland. Ich habe sofort alles rausgekriegt, wo die Autos stehen. Und alles, was er mir erzählt hat, war zwar richtig, aber der war ungefähr 1 Million teurer, als wie ich das Auto bekommen würde. Okay? Und das ist die Welt ist klein, in der Welt kannst du nicht rumspielen. Die Welt ist präzise. Und ich brauche bei den Herstellern nicht anrufen, das würde ich auch nicht machen. Der Hersteller darf mir gar kein Auto verkaufen. Der Hersteller muss immer über seine Autohäuser gehen. Aber das kann ja jeder. Weißt du, das kann ja jeder. Aber ich kann aber bei den Herstellern immer so ein bisschen durchhören. Ihr habt ja 99 Autos geplant. Sind die jetzt echt alle ausverkauft? Und dann Natürlich sagt der Hersteller, klar, wir sind ausverkauft. Aber du hörst ja, wie er dieses Ja klar sagt, ob es stimmt oder nicht stimmt. Weißt du, was ich meine? Und das baust du dir in den Jahren auf. Und die Stärke, die ich habe, ist einfach, ich bleib immer gelassen, ich bleib immer ruhig. Früher bin ich durchgedreht. Früher habe ich, wenn einer mir einen Auftrag gegeben hat, such mir das Auto, habe ich gewühlt. Ich habe jeden verrückt gemacht. Ich habe um 2 Uhr morgens einen angerufen, geweckt und gesagt, hier, ich will das Auto haben. Aber damit bin ich total gegen die Wand gefahren. Da war ich der nervige Hamid. Und jetzt ist es so, du, wenn der Deal passt, machen wir es. Wenn der Deal passt, machen wir es nicht. Und es ist auch nicht schlimm, den Sammler, das Auto wirkt dir auch sehr billig, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe 3 Enzos, die ich dir anbieten kann. Das ist ja wie so ein Bazar, wo du sagst, hier, kauf auf Masse. Aber es ist viel wertvoller für das Auto, wenn du sagst, ey, ganz schwieriges Auto, ich muss erstmal gucken, ob ich das Auto bekomme. Weißt du? Und das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Und da musst du die Kunst finden. Dann habe ich auch viele Händlerkollegen, mit denen ich arbeite. Das sieht ja auch kaum einer. Jeder sieht ja das Endergebnis. Hamid Mossadegh hat das Auto besorgt. Aber dahinter steckt ein Stefan, dahinter steckt der und der und der, die ich anrufe. Aber jetzt mal darauf zurückzukommen. Ich habe auch viele, viele Händlerkollegen, die ich sehr danke dafür, dass wenn ich gar nicht mehr weiterkomme, dass ich die anrufe und sage, hör mal zu, ich komme da einfach nicht weiter. Hast du eine Idee? Dann machen wir einen Share-Deal. Dann machen wir einen 50-50-Deal, spielen auch immer ganz offen, transparent. Das ist der Kunde, du hast das Auto, das ist meine Marge, das wird geteilt. Oder eventuell gibt's auch Share-Deals, wo ich nur 30% verdiene und der Händler, der mir das Auto besorgen kann, 70% verdient, weil ich würde niemals an dieses Auto rankommen. Aber der Kunde oder die Zuschauer denken immer, Hamid ist der Größte. Und auch jetzt heute hier. Ja, wir sitzen jetzt hier, dann schauen sie sich das an, wow, was für eine Location. Hast ja gesehen, was dahinter steckt. Und es gibt immer ein Geben und Nehmen im Leben und du brauchst dein Netzwerk und dein Netzwerk entscheidet über dein Leben. In jedem Geschäftsbereich. Wenn du kein Netzwerk hast, bist du durch. Und im Internet, früher hat mein Vater die Autos über Zeitungen verkauft. Meine ersten Autos habe ich auch über heißen Draht Avis in Hamburg verkauft. Da habe ich die Autos in Zeitung inseriert, telefonisch. Und da musste ich immer aufpassen, dass ich immer bei 2 Spalten bleibe. Ab Spalte 3 hat es richtig Geld gekostet. Deswegen musstest du so viel Information in 2 Spalten packen. Kilometer, Baujahr, unfallfrei. Aber unfallfrei ist ein Riesen, weißt du, was ich meine? Wie kürzlich unfallfrei ab und dann schreibe ich einen Preis rein oder schreibe ich VHB rein, Verhandlungsbasis, dass er mich erstmal anruft. Aber jetzt zurzeit ist es so, du kannst jeden ein Auto anbieten. Das Erste, was er macht, geht ins Netz und recherchiert selber. Gibt das Auto ein und dann hat er sofort eine Auflistung. Okay, Durchschnittspreis von dem Fahrzeug liegt zwischen 10 und 12 Euro. Und Hamid möchte 15, warum? Weißt du, was ich meine? Das ist schwierig. Es ist schwieriger geworden. Und aber es ist auch gut so, dass es so transparent geworden ist.
Was ist der beste Deal, den du je gemacht hast, bei all den Deals, die du gemacht hast?
Meinst du jetzt wirtschaftlich, also Margentechnik?
Oder ich sag mal, der spannendste, spektakulärste, mit der krassesten Persönlichkeit, wo du die meiste Action hattest und wo es um das heißeste Auto ging, was es auf dem Markt gibt?
Das Auto war gar nicht so heiß, aber die Geschichte war heiß. Die Geschichte war heiß. Ich war im Autohaus damals, das war 2016, 2017. Dann hat auf einmal so ein riesen Karosse angehalten. So nicht Stretch, aber Langversion, S-Klasse und 3 Autos, alle Autos schwarz. Ich so, Alter, was geht denn jetzt ab? Ich konnte von meinem Büro genau auf den Parkplatz gucken. Und dann stiegen so 3, 4 Leute aus, alle dunkelhäutig, Schränke, 3x4 Meter Schränke hin und her. Und dann kommt so ein ganz easy Typ, Jeanshose und so weiter, kommt rein, guckt sich die Autos an. Gehst du hin? Er war einer aus der Regierung von Ghana. So, mit seinen Bodyguards und so weiter. Dann kam er in mein Büro und meinte, ja, damals habe ich ja die Boatengs als Kunden gehabt. Und dadurch ist ihm in Ghana aufgefallen, dass ich Hypercars verkaufe. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe ein ganz spezielles Auto, was ich haben möchte. Und zwar ein Bentley Mulsanne. War ja gar nicht so speziell, ne? Aber ist schon ein cooles Auto. Okay, gar kein Thema. Und dann habe ich natürlich so 2-3 Stück in mein Handy ihm gezeigt. Ich so, die und die und die, die können wir sofort bekommen. Ein easy Typ, ne? Und dann habe ich ihm die Autos gezeigt und dann meinte er, ja, okay, dann nimmt er den langweiligsten hat er sich genommen und den günstigsten. Ich so, scheiße, scheiß Geschäfte und so weiter, okay. Und dann meinte er, aber ich lade sie heute Abend ein zum Essen. Da waren wir im Atlantic Hotel in Hamburg. Da haben wir da gegessen, hin und her, hin und her, hin und her. Und dann fing er an. Ich möchte das Auto im unteren Bereich im Dunkellila haben, Dach helllila, drin lila mit Keder in Gelb. Dann wollte er die Gesichter von seine beiden Damen hinten in den Kopfstützen gestickt haben. Re-Entertainment rein, bis auf Espressomaschine. Das haben wir damals nicht hinbekommen, also eine Kaffeemaschine haben wir nicht hinbekommen, weil wir das stromtechnisch nicht hinbekommen haben. Das musste ich ihn ablehnen. Und dann wollte er auch noch ganz, ganz spezielle Chromfelgen haben. So, und wer mal in Afrika war, in Ghana mal war, ich war danach da und dann, wenn man sich die Straßen anschaut, dann noch Chromfelgen im Sommer, wenn da 30, 40 Grad ist und das Sand da rein ist, wie so eine Sandstraße, dann perlt dir, egal wie gut du verchromen kannst, perlt dir dieses, geht's, kann's nicht gut gehen. So, und dann habe ich versucht, ihn zu erklären, dass er andere Felgen nehmen soll, wollte er natürlich nicht. Dann habe ich in Norddeutschland, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil das so werbetechnisch wäre, aber die sind einer der Marktführer, habe ich die angerufen, bin dann hingefahren, ich habe gesagt, Jungs, ihr müsst jetzt mir diese Felgen in Chrom, also verchromen, und ich sag's euch, es muss alles abkönnen. Alle Schlaglöcher abkönnen, es muss alles abkönnen. Und dann haben sie es hinbekommen und dann haben wir das Auto ausgeliefert und dann hat er mich eingeladen zu sich nach Hause. Und in Afrika ist das Wasser ein Zeichen von Reichtum. Ne? Was, wenn du viel Wasser hast, wenn du viel trinken hast und so, ist immer so Reichtum. Und dann waren wir auf einmal in sein Wohnzimmer und ich hatte meine Assistentin damals dabei und wir haben die Welt nicht verstanden. Wir gingen auf ein Aquarium. Unter uns war alles Wasser mit Fischen drin und dann saßen wir dort. Es ist unbeschreiblich. Das kannst du keinem Menschen beschreiben. Und dann hat er danach noch 3 andere spektakuläre Autos bei mir bestellt und dann war er plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht mehr, was damit passiert ist. Und einmal mussten wir sogar noch einen Techniker hinschicken, weil die eine Chromfelge doch nicht gehalten hat. Und dann war der sauer und dann mussten wir nochmal alles einpacken. Dann nimm mal eine Chromfelge mit im Flieger, dahin fliegen, das Ganze fertig machen. Und der wollte auch nicht erklärt haben, ey, deine Straßen, bei allem Respekt, sie sind halt nicht so sportwagentauglich, ne? Aber das war einer meiner spektakulärsten Fälle. Ansonsten muss ich sagen, war jetzt in Miami mein Kunde. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, wurde auch Trump gewählt. Und einen Tag später habe ich mich mit ihm getroffen. Da war da sogar mit ihm Abendessen. Also der Alex, ich darf ja über den Namen sprechen, weil er ja auch zu sehen war. Alleine, wenn du in seine Wohnung reingehst und es muss ja alles, wenn du filmisch alles aufnimmst, musst du ja für alles eine Genehmigung haben. Und da hing Kunst von zweistellige Millionensummen. Und dann sagt die Produktionsfirma aus Köln, da können wir nicht filmen, weil wenn du ein Kunstwerk filmst, musst du die Urheberrechte von dem Künstler bekommen. Und auch wenn du das Bild für 10 Euro gekauft hast, ist es immer noch nicht, weißt du, was ich meine? Die Rechte überträgt er nie an deine Person. Das Bild, also die Bildrechte hat immer der Künstler. Und dann ist natürlich so eine große Produktionsfirma immer mit Angst unterwegs, dass auf einmal so eine Produktion gestoppt wird, angeklagt wird, gestoppt wird. Da muss so eine Riesenfläche dann pixeln. Und dann meinte Alex, nee, alles gut, mach dir keine Sorgen, kannst alles filmen. Und das war sein Stadtdomizil. Ich will jetzt nicht wissen, ich war nicht in seine Villa ein bisschen, ich war Fort Lauderdale oder sowas, war seine Villa. Und als wir dann angerufen haben und gesagt haben, du, wir müssen jetzt gleich anfangen. Und der meinte, ja, jetzt ist natürlich Traffic. Jeder, der in Miami war, weiß ja, wenn Traffic ist, ist richtig Traffic. Da brauchst du für, weiß ich nicht, 10 Kilometer vielleicht 3 Stunden. Und dann nimmt er sich seinen Helikopter und lässt sich dann dahin fliegen. Das war eine ganz andere Welt. Das war auch zum ersten Mal in meinem Leben, wo ein Kunde mir kein Limit gegeben hat. Wo er gesagt hat, Geld spielt keine Rolle, Hamid. Mach einfach, ich möchte nur kein Singer-Porsche. Ansonsten kauf, was du willst.
Gibt es das noch häufig, dass jemand sagt, hey Hamid, da ist no limit?
Nein, nein. Das gibt's nicht. Das ist unmöglich. Jetzt ist gerade die Tendenz, also manchmal regt mich ja dieses Uhrengeschäft richtig auf. Das ist, bei den Uhren gehen sie rein und dann bestellen sie sich eine Uhr oder als noch Hype auf die Uhr. Ich war noch nie ein Uhrenfan, aber trotzdem, ich habe es ja immer mitbekommen, weil Uhren, Autos sind ja immer sehr, also jeder, 90% der Autoverrückte ist auch Uhrenverrückt, okay? Da habe ich das immer mitbekommen. Und dann sagt er so, ich war da und da und habe jetzt mich da auf die Liste gesetzt und in 2 Jahren bekomme ich den und oder ich habe da 100.000 Euro über Liste bezahlt für eine Uhr. Für eine Uhr. Und bei mir beim Auto fangen sie an zu handeln. Und dann sage ich, das geht's noch? Weißt du, was ich meine? Warum ist Auto immer Dumping und bei den Uhren dreht ihr durch? Und das ist immer so ein Kampf gewesen zwischen mir und diesen ganzen Uhrenhersteller. Das ist einfach so. Bei Autos kommt immer Dumping. Und wenn der Sammler jetzt natürlich unterwegs ist, ein schlauer Sammler, also was heißt ein schlauer, ein geschäftsorientierter Sammler, der guckt sich die Marktlage an. Und dann hat er 10 Autos und diese 10 Autos haben ein Volumen von 25 Euro. Dann sagt er so, wie kann ich natürlich die 25 Euro auf 30 Euro erhöhen? Und dann wäre es natürlich blöd, wenn er zu mir kommen würde und ein Auto überteuert einkaufen würde. Das heißt, er möchte seine Sammlung erweitern. Und dann ist auch da meine Aufgabe zu sehen, welche Autos am Peak sind. Die ziehen wir uns raus, die verkaufen wir und dann holen wir wieder Autos rein mit Potenzial. Aber das ist jetzt extrem schwer geworden. Also das Autohandel jetzt extrem bewegt sich. Also wir sind jetzt in einer Welt, wo wir uns neu erfinden. Vor 10 Jahren sind wir von Saugermotoren auf Turbo gewechselt. Aber es blieb immer noch Verbrenner. Und dann kamen die und haben wie verrückt die Sauger aufgekauft über Liste und meinten, das sind noch Autos mit Emotionen. Bis sie auf einmal gecheckt haben, ey, nee, die Turbomotoren, die fahren schon geiler, die sind schneller. Okay, ein bisschen leiser, aber die sind schneller. Okay, und dann haben sie die Saugermotoren wieder weggegeben. Da kamen die Saugerpreise wieder runter. Aber jetzt befinden wir uns in einer Situation, wo wir gar nicht wissen, was mit uns passiert. Okay, viele, viele, viele Sammler sind vor 4, 5 Jahren zu uns gekommen, die gute Sammlungen hatten, 300 SL, Roadster oder auch Flügeltürer, die gesagt haben, du, ich will das Auto jetzt verkaufen, weil vielleicht kann ich es ja in 10 Jahren gar nicht mehr fahren. Wer weiß, vielleicht gibt's da überhaupt noch Sprit. Es wurde ja alles so verrückt, weil wir es komplett auf Elektromobilität. Ich meine, in 4 Jahren wollten viele Hersteller nur noch auf Elektromobilität gehen, was ja jetzt wieder zurückgerudert worden ist. Das ist ja nicht lange, 10 Jahre. 2020 hieß es, ab 2030 produzieren wir nur noch Elektroautos. Und das hat den Markt sehr, 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 sehr unsicher gemacht. Und in Deutschland haben wir Bestandsschutz. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass in Deutschland auf einmal gesagt wird, Oldtimer dürfte nicht mehr fahren. Aber es gibt ja andere politische Wege, wo du das Leben dann halt extrem schwer machen kannst. Du kannst ja auf einmal so einen Spritpreis auf 5 Euro pro Liter machen. Du kannst ja extra Steuersätze ansetzen und so, wo es dann keinen Spaß mehr macht. Und darunter leidet gerade der Oldtimer-Markt. Der ist quasi tot auf dem Markt. Weil wir die Generation jetzt ist leider nicht mehr so autoverrückt. Die Generation jetzt kann die Autos nicht mehr reparieren. Also wenn ich einen 12-Zylinder mit Dreifachvergaser Jaguar E-Type nehme, dann weiß ich nicht mehr, ob ich viele Leute finde, die meinen Vergaser synchronisieren können. Das ist vorbei. Oder wenn ich eine Vollrestauration haben möchte mit einer Alu-Karosse, kann überhaupt noch eine Alu schweißen? Diese Autos werden ja alle nur noch geklebt. Wenn du jetzt hier einen Unfall hast hinten, dann wird die Heckschütze rausgetrennt und die neue Heckschütze wird reingeklebt. Das war's. Es wird nur noch Teile getauscht. Restauration, beibehalten, stirbt ja langsam aus. Und aber Youngtimer ist gerade sehr gut. Youngtimer kommt extrem stark an, weil die Leute auch gar keinen Bock mehr haben, dass sie sagen, boah, dann steige ich ein, dann springt die Kiste nicht an. Und dann fahre ich damit 5 Kilometer und dann gehe ich in ein Restaurant rein und rieche voll nach Abgasen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen ist der Oldtimer-Markt tot. Und im Hypercar-Segment müssen wir jetzt gucken, wo die Tendenz hingeht. Ferrari kommt jetzt mit einem 6-Zylinder, also der F80, was heißt kommt, ist ja jetzt schon auf dem Markt. Die ersten werden jetzt ausgeliefert oder wurden jetzt auch ausgeliefert. In Kitzbühel war jetzt eine Veranstaltung mit einem 6-Zylinder-Motor und dann voll Plug-in-Hybrid und was weiß ich, wie viele Turbolader. Und das, die kommen zum ersten Mal jetzt nächstes Jahr mit einem vollelektrischen Fahrzeug raus, ein Ferrari als vollelektrisch. Und auch wenn die Technik sehr weit ist und auch wenn die Technik schon auf einem guten Wege ist, weiß ich nicht, ob die Autos so werthaltig oder so langfristig sich halten. Das heißt, guck mal, nimm doch mal, ich bleib mal bei Mercedes, nimm doch mal einen 300 SL Flügeltürer mit 215 PS, 10 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Das musst du dir mal vorstellen. Da war Deutschland noch nicht aufgebaut. Da kommt Mercedes mit einem Auto raus, was die Welt beherrscht hat. Jeder, der Rang und Namen hatte, hat so ein Auto bekommen. Der Schah von Persien, die besten Schauspieler, die namhaftesten Leute. 1400 Autos wurden produziert. Was ja nicht wenig ist. Es ist eine sehr hohe Produktionszahl. Ne? Und das Auto, du steigst jetzt ein, wenn es anspringt, fährt es dich noch. Aber ich mag es zu bezweifeln, dass ein Tesla 2084 immer noch so funktioniert wie heute. Das weiß ich nicht. Das wissen wir alle nicht. Und deswegen ist es sehr spannend, wo die Tendenz hingeht. Und das wird noch spannend bleiben.
Wie ist dein Blick auf die gesamte Autoindustrie? Weil das ist ja total spannend, dass du sagst, es gibt diesen Hype in dem Segment, in dem du arbeitest, im Highest-End-Bereich, dass es da Menschen gibt, die dich beauftragen, das Auto zu finden, die dich einfliegen lassen, die mit dir irgendwo auf der Welt hinfliegen, um dieses Auto zu bekommen. Und auf der anderen Seite sehen wir die Autoindustrie, wie sie im Moment ist. Und gerade die deutsche Autoindustrie so am Boden. Wie ist dein Blick auf die ganze Branche, auf die Autobranche?
Das ist sehr schwer zu betrachten. Die deutsche Automobilindustrie ist am Boden, ja. Das hat mehrere Gründe. Viele schreiben, die deutsche Automobilindustrie hat es verschlafen. Kann sein. Aber ich betrachte das ganz anders. Die Politik hat so viel Macht bekommen, um über die stärkste Einnahmequelle oder einer der stärksten Einnahmequellen in Deutschland zu entscheiden. Das war in den 90er unmöglich. Wenn ein Wiedeking sich hingesetzt hat, hat gesagt, nein, mache ich nicht. Dann hat sich ein Helmut Kohl nicht hingesetzt und hat gesagt, okay, dann nicht. Oder nee, du musst. Dann hat er gesagt, okay, alles klar. Okay, machen wir das so. Okay? Ich meine, der ist damals selber mit seinem komplettes Vermögen bei Porsche reingegangen. Der hätte auch komplett baden gehen können. Und er hat Porsche aufgebaut. Okay? Solche Leute haben wir nicht mehr. Wir haben in der Führungsposition, finde ich, haben wir keinen mehr, der sich hinstellt und sagt, nein, es geht einfach nicht. Okay? Wir haben nur noch Strategen. Wir haben keine Typen mehr. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, die deutsche Automobilindustrie ist die qualitativ höchste Industrie, die wir jemals hatten. Auch, weiß ich, Karl Benz war einer der ersten, der Autos produziert hat. Okay? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber nennen wir mal ein Handy jetzt in diesem Raum, komplett Stuttgart, wo ein deutscher Hersteller dahinter steckt. Gibt es nicht. Und die Tendenz ist auf Elektromobilität gegangen. Kann die Zukunft sein? Können wir gebrauchen? Alles gut? Weiß ich nicht. Ich mag es zu bezweifeln. Ich bin kein Elektrofan. Okay, die Statistiken und hier und da, alles okay. Aber darunter leidet die deutsche Automobilindustrie, weil wir haben ein Ingenieurskunst hier. Wir konnten die geilsten Motoren der Welt herstellen. Wir konnten die geilsten Differential der Welt herstellen. ZF, die geilste Getriebe der Welt. Wie viele ausländische Marken haben ein ZF-Getriebe? Es gibt Marken, wo du im Gebrauchtwagensegment unterwegs bist, die dann erstmal selber versucht haben, ihr Automatikgetriebe hinzubekommen, haben gesehen, es geht nicht, dann haben sie bei der Modellpflege, haben sie ein ZF genommen, dann funktioniert es. Und dann ist die erste Frage, wenn du das Auto kaufen willst, ZF-Getriebe oder nicht? Also das ist Deutschland gewesen, okay? Und das ist jetzt gerade nicht da. Und da müssen sich jetzt die Deutschen jetzt neu entwickeln. Und ich bin davon fest überzeugt, dass was in Deutschland entwickelt wird, wenn es in Deutschland entwickelt wird, auch qualitativ gut ist. Und das braucht Zeit. Qualität braucht Zeit. Eine gute Restauration für einen Oldtimer braucht Zeit. Das heißt, du entlackst erstmal die Karosserie und dann baust du die Karosserie auf, grundierst die Karosserie und lässt ihn erstmal 8 Wochen mindestens stehen und dann lackierst du es erst. Aber du kannst auch sofort alles machen und in 3 Jahren musst du es neu machen. Okay, und deswegen, ja, die deutsche Automobilindustrie leidet sehr gerade. Ob die es jetzt nochmal nachholen, ob die nochmal die Kurve bekommen, weiß ich nicht, weil die anderen sind schon sehr weit voraus, die Chinesen, die Amerikaner auch. Aber Inzwischen fangen sie ja an, dann Investitionen zu treffen in den asiatischen Automärkte, wo sie dann Anteile kaufen und so weiter und so weiter. Und der größte Markt ist halt Asien und USA. Das heißt, was wir in Europa verkaufen, das ist anteilsmäßig so gering. Wie oft kam die Frage, ob überhaupt noch Kombis hergestellt werden bei Mercedes, weil wer fährt noch, der Amerikaner fährt kein Kombi, der Asiate fährt auch kein Kombi. Das heißt, nur der Deutsche, der Holländer und die Skandinavier. Selbst der Italiener fährt kaum Kombi und der Spanier auch nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Und das ist dann halt, die Welt ändert sich gerade und ich glaube, auch da ändert sich was. Und da bleibe ich noch ein Satz, wenn ich das mit den Handys vergleiche. Hätte dir irgendeiner 1997 gesagt, es wird kein Nokia mehr geben, hättest du ihn einen Vogel gezeigt. Weil es hatten ja alle nur Nokias und so weiter. Weißt du, was ich meine? Es ist genauso, als wenn du jetzt sagst, in 10 Jahren gibt es keine iPhones mehr. Können wir uns doch gar nicht vorstellen. Und das wird die deutsche Automobilindustrie muss sehr, sehr schnell jetzt was nachholen, um nochmal die Kurve zu kriegen, auf jeden Fall.
Und ich glaube, viele werden ihre Jobs verlieren, als wir hergefahren sind von München nach Stuttgart und ich hier zusammen mit Maxi, der immer die Videos hier macht, haben wir uns die ganze Skyline hier von Stuttgart angeschaut und haben auch gedacht, so wow, mal sehen, was hier passiert, wenn die Jobs weggehen in der Autoindustrie. Und gerade hier natürlich im Raum Stuttgart wird es wahrscheinlich massiv sein.
Hat man ja in Detroit erlebt, ne? Was Detroit die letzten 20 Jahre durchgemacht hat.
Und meinst du, dass Stuttgart das nächste Detroit werden kann?
Ich hoffe nicht. Ich kenne ja den einen oder anderen, der hinter diese ganzen strategischen Sachen steckt. Und ich habe da so viel Vertrauen da drin, dass es nicht so passiert. Aber man muss jetzt einen guten Mix finden. Man muss jetzt ein Teamwork bilden zwischen Politik und der Industrie. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dann kann man auch wieder nach vorne preschen. Aber zurzeit ist es sehr, sehr einseitig. Und dann kannst du auch die besten Ideen haben, wenn du aber nicht gefördert wirst, wenn du nicht gepusht wirst, dann hast du auch keine Chance.
Okay. Hamid, ich würde wahnsinnig gerne noch zum Abschluss über deine Karriere sprechen. Ja. Ich habe ja dieses Buch geschrieben, Der Kurs zum Erfolg. Der zeigt, wie es Menschen, die wirklich Erfolgspraktiker sind, wie die es geschafft haben. Nicht Erfolgstheoretiker, sondern Erfolgspraktiker. Und was ich wirklich feiere und wo ich größten Respekt vor habe, ist deine Lebensgeschichte. Vielen Dank. Die hast du uns sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, dass da ein 7-jähriges Kind aus der Heimat gerissen wird von den Eltern, weil sie Angst haben, dass das Kind vom Spielplatz geschnappt und an die Front gebracht wird, du nicht weißt, ob du es überlebst und du als Flüchtling dann irgendwo hinkommst und dann in diesem Fall zufällig nach Deutschland kommst. Dass dieser Mensch heute der ist, dem ich auf Instagram folge, dem ich auf YouTube folge, dem ich auf TikTok folge, dem ich natürlich im TV folge, wenn du Grip machst, deine Sendung machst. Und ich sehe, wow, auf welchen Plätzen du bist. Und ich war auch schon auf vielen dieser Plätzen als GQ-Chefredakteur. Und dann ist aber meine Frage, was hat dich nach ganz oben gebracht? Wie, ich meine, es gibt so viele, die verzweifelt wären, die gescheitert wären, die es nicht geschafft hätten. Und du hättest jede Ausrede der Welt gehabt zu sagen, hey, ich habe es nicht geschafft. Aber du hast es geschafft. Du bist Deutschlands berühmtester Auto-Luxusverkäufer geworden. Du bist dein eigener Brand geworden. Du bist ein Superbrand geworden. Du hast dein eigenes Media-Powerhouse mittlerweile. Und das mit dieser Geschichte. Wie hast du das geschafft? So nach oben. Was ist dein Code zum Erfolg? Du bist nach Deutschland gekommen. Und um es mal ein bisschen kurz zu fassen, du warst dann erst im Raum Bielefeld. Dann bist du irgendwann nach Hamburg gekommen. Du hast zwischendurch mal versucht, eine Ausbildung bei der Deutschen Bank zu machen. Die hast du aber abgebrochen. Und zum Glück bist du heute kein Banker geworden, sondern hast hier mit den krassen Autos zu tun. Und dann hast du aber einfach, ich sag mal, ja, ein Autohaus in Hamburg aufgemacht und du hattest dann Freunde und ein Netzwerk beim HSV. Aber dass das mal so groß werden könnte, dass es mal in tailor-made cars geht, handgemachte Autos, handgeschneiderte Autos, wenn du es so willst. Wie hast du das gemacht zu dieser Nummer eins, aus der Situation, aus der du kommst, Nummer eins zu werden, der erfolgreichste zu werden und auch so ein Brand zu werden, dass du einfach heute dein eigener Brand bist, dass du heute bestehst neben den ganzen anderen Superbrands an Autos, die wir hier haben. Was ist dein Code zum Erfolg?
Also mein Code zum Erfolg hat, was heißt mein Code zum Erfolg? Das hört sich so arrogant an, wenn man sagt, mein Erfolg. Ich bin stolz darauf, wenn ich zurückblicke und sehe, was ich erreicht habe. Das bin ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das, was ich immer wieder für mich selber, für wichtig fand, um nicht überheblich zu werden, um nicht die Erziehung von meinem Opa in meinen Prägejahren. Ich bin mit meinem Baba durch Iran gegangen und habe mit einem Obdachlosen auf dem gleichen Niveau gesprochen, als wenn ich beim Arzt war. Für mich ist jeder Mensch gleich. Egal in welchem Segment ich bin, egal wo ich bin, egal wie viele Autos er hat, wie viele Flugzeuge er hat oder ob er gar nichts hat. Für mich ist jeder Mensch gleich. Und ich habe nie das geplant, das so zu machen. Ich habe nie einen Business Case gehabt, das mache ich so und das setze ich jetzt so durch und dann habe ich das und dann habe ich das und dann skaliere ich da und so weiter. Nein, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer die Momentaufnahmen für mich aufgenommen und für mich ist es immer sehr wichtig, meinen Ursprung nicht zu vergessen. Ich bin und bleibe immer der Hamid, der auch 1986 im Iran war, der in einem Asylantenheim war, der dann in Schloss Holte-Stukenbrock war, Bielefeld, Hamburg und der dann erfolgreich wurde. Ich würde niemals herabgehend oder arrogant mit einem anderen Menschen sprechen, weil das ist Karma, das kriegst du zurück. Okay? Und mein Schlüssel dafür ist einfach oder meine Ziele in mein Leben ist auch, dass ich nie vergesse, wo ich herkomme und dass jeder Mensch auf dieser Erde gleich ist. Egal, was für eine Religion der hat, egal, welche Hautfarbe der hat, egal, ob er Geld hat, ob er kein Geld hat, ob er vom, egal was. Und das zu übermitteln, ist eigentlich mein Schlüssel zu meinem Erfolg. Und das werde ich auch weiterhin so beibehalten. Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass jeder weiß, jeder, der sich das jetzt anschaut oder der mich im Fernsehen sieht oder der mich auf YouTube sieht oder auf Instagram sieht, ey, ist alles ganz entspannt. Ich habe verdammt viel Glück in meinem Leben gehabt. Wenn ich selber zurück betrachte, kriege ich Angst davor, dass ich immer an den richtigen Stellen war und die richtigen Menschen kennengelernt habe. Das ist manchmal gruselig. Aber trotzdem genieße ich es, einfach für mich zu sein, meine Religion nachzugehen, ohne ein Islamist zu sein, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, einfach ganz normal zu kochen, easy. Ich bin das, was heißt, einfach ich sein. Und das habe ich von meinem Opa. Mein Baba hat immer zu uns gesagt, jeder Mensch auf dieser Erde ist gleich. Und wir hatten einen Obdachlosen genau vor unserer Haustür, der war blind und der hat immer eine Flöte gespielt und hat dabei Geld gekriegt. Und ich werde nie die Situation vergessen, wie mein Baba mit ihm auf dem gleichen Niveau gesprochen hat, genau so gesprochen hat, wie halbe Stunde später mit einem Rechtsanwalt. Das hat mich so geprägt und da so gehe ich durch mein Leben und so kann mir nichts passieren.
Tolle Perspektive, wenn du das sagst, alle Menschen sind gleich. Mein Learning ist aber, nicht alle Menschen sind gleich erfolgreich. Und das ist so ein Learning, was ich ziehe aus der Code zum Erfolg, dass ich festgestellt habe, bei Menschen, die Nummer 1 Status bekommen haben, dass sie eins geschafft haben, Dinge größer zu denken. Und du hast ja mit dem Autohaus dann in Hamburg dein Place gehabt. Du hast es zusammen gemacht mit so einem HSV-Spieler, Nigel de Jong hieß der, hast du angefangen. Und du hättest ja heute auch einfach der coole Autohändler in Hamburg sein können. Und nice, ist doch super. Und verkaufst in Hamburg deine Autos, dann kommt ein HSV-Spieler, der kauft ein teures Auto und dann kommt jemand aus der Nachbarschaft, kauft ein günstiges Auto und gut. Wie hast du es für dich gemacht, das so zu skalieren, dass du gesagt hast, nee, das endet nicht in Hamburg, das wird größer. Und dann hast du die TV-Show Grip gemacht und hast gesagt, okay, das nutze ich, um meine Marke aufzubauen. Dass du gesagt hast, Hamburg ist nicht ja genug, sondern deiner Welt ist so viel mehr und du denkst das mehr in die Welt, dass du nicht nur nach Winterhude schaust, ob da jemand ein tolles Auto hat, sondern eben auch nach Pebble Beach oder nach Südamerika oder nach Shanghai, wo auch immer. Was war dieser Moment, wo du gemerkt hast für dich, dieses Business ist größer als ein Hamburger Autohaus mit ein paar HSV-Spielern, die mal vorbeikommen?
Also zunächst einmal, da hast du vollkommen recht, du musst ja das Große und Ganze sehen. Was ich ja am Anfang schon betont habe, Stillstand ist, wenn du nur in deinem Büro sitzt und sagst, es läuft ja. Und in dem Augenblick, wo es richtig läuft, fängt auch dein Fall an. wenn du sagst, es läuft und du ruhst dich aus. Als Selbstständiger habe ich eine Sache gelernt, es gibt nie ein Ende. Du musst immer diszipliniert bleiben. Und okay, der eine geht Samstagabend feiern, du nicht. Ich saß doch im Büro und habe kalkuliert, kann ich das Paket kaufen, kann ich das Paket nicht kaufen. Dann riefen sie mich an, komm doch vorbei, wir sind doch hier. Nein, ich kann jetzt nicht vorbeikommen. Teilweise mein Telefon ausgemacht. Dann habe ich 7 Tage die Woche gearbeitet. Ich habe 3 Jahre keinen Urlaub gemacht. Ich war permanent unterwegs. Das Ganze, was du jetzt siehst, ist das Endprodukt. Das ist 15 Jahre harte Arbeit. Okay? Den größten Preis, was ich bezahlt habe, ich habe die Kindheit meiner ersten beiden Kinder verpasst. Das ist ein Riesenpreis, was ich dafür bezahlt habe. Aber selbst heute bin ich nicht unantastbar. Es kann sein, dass ich durch 2 weitere solche Geschäfte fallen werde. Das heißt, ich muss permanent am Ball bleiben. Und es gibt nicht eine Situation, wo ich sagen kann, boah, nee, heute habe ich keinen Bock. Nein, gerade dann musst du weitermachen. Es ist für mich gleich zu sehen wie ein Marathonläufer. Okay, du musst permanent dranbleiben und auf die letzten Meter kommt's an. Du musst deine Kraft so verteilen, dass du in den letzten Meter noch so viel Power hast, dass du deine Konkurrenz schlagen kannst. Für mich ist es auch nie Konkurrenz, für mich ist es Mitbewerber. Natürlich rege ich mich auf, wenn ein Konkurrenz so, und das ist doch völlig normal. Emotionen gehören dazu. Ich bin ein Perser, ich habe Temperament. Okay, das ist normal. Aber du darfst nie aufgeben. Ich hatte Fälle, wo jeder andere gesagt hatte, es ist Game Over. Da war 5 Minuten für mich Game Over. Ich habe mich hingelegt, bin aufgestanden, habe gesagt, nein, jetzt erst recht. Dann habe ich mir eine neue Strategie aufgebaut. Dann gab es Fälle, wo ich zum 3. Mal zum Kunden geflogen bin und tatsächlich, ich hatte kein Cent Geld mehr auf dem Konto. Ich hatte einfach nichts mehr. Und eine Woche später war Ultimo. Gehälter zahlen, da gab es Angestellte, die haben Häuser finanziert durch deine Gehaltsbescheinigung. Ich hätte deren Gehälter nicht zahlen können. Aber ich habe es organisiert. Ich musste dran arbeiten. Es muss funktionieren. Und die jetzige Generation ist ja jetzt so, was heißt die jetzige Generation? Aber die Tendenz geht ja so dahin, boah, ich will eine 3-Tage-Woche. Ich brauche, was weiß ich, wie viele Tage Urlaub. Und ich brauche das. Dann sage ich dir so, wie es ist, dann wird aus dir auch nichts. Wenn du was erreichen willst, musst du hart arbeiten. Du musst immer härter sein als der andere. Und du musst zeigen, dass du der Chef im Ring bist. Und teilweise musst du auch ein Arsch sein. Es ist so. Es ist so. Das ist im Geschäftsleben so. Im Geschäftsleben, Schnaps ist Schnaps, Geschäft ist Geschäft. Du gewinnst, du verlierst. Es ist normal. Aber wenn du immer jetzt trauerst, oh mein Gott, ich habe jetzt 700.000 Euro verloren. Oh mein Gott, wie kriege ich das hin? Kann ich gleich einpacken? Ich muss jetzt sehen, dass ich 3 Millionen Euro Gewinn mache und dass ich 2,3 wieder auf dem Konto habe. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Genau.
Und ich weiß auch, was du meinst, wenn du in den geilen Plätzen bist. Deshalb auch da nochmal so ein paar Facts, weil ja viele sagen, Work-Life-Balance, 3-Tage-Woche, mache ich Homeoffice den Rest. Du bist in den geilen Plätzen, aber ich weiß auch, das sind auch verdammte Reisetage, das ist viel Zeit im Flugzeug, das ist Hotel, Verspätung. Du musst irgendwie zu den Terminen hetzen, dass du in Time da bist. Mal so auf den Blick, wie viele Reisetage hast du im Jahr und wie viele Tage arbeitest du pro Woche? Arbeitest du 7 Tage, 6 Tage, 6,5?
Ja, ich kann mir meine Arbeitszeit jetzt schon besser einrichten. Bis vor 1,5 Jahren, als ich ja 3 Sendungen hatte, da hatte ich 180 Drehtage. Das war krass. Da war ich durchschnittlich 3 Tage in der Woche im Flieger. Also von den 7, ne? Und natürlich, wenn man jetzt sich die Endsachen anschaut, da war ich in Pebble Beach, da war ich in Sao Paulo mit Netflix und da waren wir da und da waren wir, weißt du was ich, wir waren in Shanghai, wir waren in Seoul, wir waren überall. Aber du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Du landest und du musst 100% performen. Da sitzt der Vorstand so und so dir gegenüber, da kannst du keinen Jetlag haben und sagen, boah, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Nein, du hast jetzt einen Abendessen-Termin mit ihm und du musst performen, du musst 100% da sein, du musst ein Gespräch mit ihm führen, du wirst an dein Gespräch gemessen, okay? Und und dann schläfst du nur 3-4 Stunden und dann haben wir eine Crew immer so eine Gruppe und gerade wenn wir in Amerika sind, dann so 3 Uhr morgens am ersten Tag, bist du wach? Ja, ich bin wach, aber der Drehstart ist erst um 9. So, und dann kommst du um 9 am Set und alle sind auf 7:30, weil alle wieder müde sind, aber nein, wir müssen performen, wir müssen funktionieren. Das ist die Kehrseite der Medaille, aber trotzdem macht es mir riesig Spaß. Ich liebe meinen Job. Ich liebe einfach meinen Job und ich lebe meinen Job. Ich könnte mir keinen Job vorstellen, wo ich 9-to-5 in einem Büro sitze und dann immer wieder abstempel und nach Hause fahre. Da würde ich eingehen. Ich brauche das. Ich brauche diesen Stress am Flughafen. Ich brauche diese Fliegerei. Ich brauche dies drumherum. Ich muss das haben. Und solange mir das Spaß macht und ich das so leben kann, habe ich Erfolg. In dem Augenblick, wo ich keinen Spaß mehr dran habe und sage, ich muss das machen, dann könnte dein Erfolg dran scheitern. Natürlich war es auch so, dass in den 180, 190 Drehtagen, wo du nicht jeden Tag Bock hast, aber da musst du Profi sein, da musst du drüber stehen, da musst du sagen, okay, ey, wir haben eine Serie haben wir 28 Tage am Stück gedreht. Am Stück. Wir hatten nicht frei. Und das war eine Reportage. Wir haben am Tag, ich glaube, 8 bis 11 Stunden war die ganze Zeit die Kamera auf dich. Und du kannst nicht die ganze Zeit gute Laune haben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das hat uns als Crew sehr zusammengeschweißt. Bis heute bin ich ja mit dem Kameramann überall unterwegs. Wir wissen, wann der andere schlecht drauf ist. Wir wissen, wann der andere gut drauf ist. Wir wissen, wann wir den anderen motivieren müssen und so weiter. Aber du musst professionell sein. Du musst professionell sein und du musst Spaß an der Sache haben, dann fällt es dir auch nicht auf. Also mir ist es jetzt egal. Ich freue mich jetzt, wenn ich eine Anfrage bekomme und sage, du, das und das Auto wird in L.A. vorgestellt, du bist nur 1,5 Tage, da sage ich, geil, los, lass uns los. Lass uns hinfliegen. Und der eine sagt, nee, lass uns noch 3 Tage dranbleiben, lass uns doch das machen, lass doch das machen. Nein, Mann, wir müssen zurück, wir müssen weiterarbeiten.
Stichwort, wir müssen los, wir müssen zurück, du musst gleich zum Flughafen, genau. Hamid. Und oh Gott, das macht so viel Spaß mit dir. Wir können noch stundenlang weitermachen, wir müssen gleich schon einen zweiten Podcast verabreden. 2 Fragen, die ich noch habe. Einmal natürlich so der Blick nach vorne bei allem, was du jetzt erreicht hast. Mhm. Was ist deine Vision? Wo willst du noch hin mit deinem Brand? Was ist dein Ziel?
Mein Ziel, also mein Brand ist noch lange nicht zu Ende. Ich habe gerade so eine, wenn wir mal wieder über Verlust oder Verlieren reden, ich habe gerade so eine Nullphase. Ich merke das richtig, okay? Und wir brauchen auch nicht drüber reden. Es kommen junge Leute nach, es kommen neue Ideen, es kommen auf einmal neue Reels, wo du dir das anschaust. Was geht denn da ab? Ne? Es ist völlig normal und ich mag das auch, dass die jungen Leute nachkommen. Aber es wurmt mich natürlich auch. Ich möchte natürlich weiter. Und ich habe jetzt mein Team erweitert und wir werden jetzt um meinen Brand noch weiter aufbauen, diesen Pensum noch steigern. Weil gerade in dem Augenblick, wo stagniert, musst du dich steigern, damit es ein Level weitergeht. Das ist genauso wie so ein Computerspiel. Du bist jetzt in Level 7 und dümpelst da rum und bist immer Game Over. Aber es gibt 12 Level. Also musst du so lange weitermachen, bis du am Level 12 kommst. Und ich glaube, also ich hab dieses Jahr noch 2 große Sachen vor. Ich darf leider über eine Sache nicht reden, aber das ist schon alles unterschrieben, ist alles unter Dach und Fach. Das wird Ende des Jahres fertig sein. Das war immer schon ein ganz großes Ziel von mir, was ich erreicht habe, es ist noch nicht produziert. Das heißt, ich will erst darüber reden, wenn es produziert ist. Danach kann ich sagen, ich kann stolz auf mich sein, weil ich weiß auch, was die Produktion bedeutet. Das wird jetzt auch viel wieder um die Welt Reiserei sein. Aber trotzdem glaube ich, dass mein Brand lange noch nicht da ist, wo ich es hinhaben möchte. Ich möchte meinen Brand in den nächsten 5 Jahren weiterhin ausarbeiten. Aber ich bin jetzt 46 und ich möchte mit Anfang 50 nicht mehr so vor den Autos hin und her. Mein Ziel wird sein, und das sage ich auch jetzt zum ersten Mal, ich werde 1 bis 1,5 Jahre vorher verkünden, wann ich aufhören werde. Und dann möchte ich Markenbotschafter werden. Und jetzt können die lieben Hersteller sich bei mir melden, wo ich Markenbotschafter werden kann.
Wow, das heißt, du machst doch eine Markenpartnerschaft. All das, was du abgelehnt hast.
Ja, aber erst, wenn ich nicht mehr in den Medien bin. Okay?
Okay, Deal.
Deal.
Und jetzt haben wir natürlich noch der Blick zurück. Das ist immer die Signature-Frage bei Tomorrow. Nach allem, was du in deinem Leben, dein Leben und deine Karriere gemacht und erreicht hast. Du bist jetzt 46 und wenn du heute deinem 20-jährigen Ich einen guten Business-Rat geben müsstest, welcher wäre das?
Ich bin 100% davon überzeugt, dass ich, wenn ich jetzt 20 wäre, mit dem Gedanken jetzt mit 46, ich würde alles viel entspannter, viel gelassener angehen. Aber das ist ja normal, würdest du ja auch, ne? Ist ja normal. Mir fehlt die Zeit, ich habe es geliebt, die Firma aufzubauen. Ich habe es geliebt, weil da siehst du ja die ersten, jetzt siehst du ja die Fortschritte so peu à peu. Aber in den ersten 15 Jahren siehst du ja so bam, bam, bam. Cinquecento, Käfer, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Hypercar. Und jetzt bist du bei Hyper. Wo willst du noch hin? Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, wenn ich jetzt 20 wäre und das Ganze zurück betrachte, würde ich Autos nur als mein Hobby bezeichnen und würde nicht mehr im Autohandel einsteigen, würde was anderes handeln. Weil dieses ambivalente Geschäft, was ich seit 20 Jahren führe, nagt auch sehr an dein Privatleben, nagt auch sehr an deine Psyche, weil du nie zu 100% planen kannst. Ich habe Kunden, die sind in Produktion tätig, was weiß ich, der produziert Zahnbürsten. Und der kann dir genau sagen, was am 15. März 2026 oder 27 auf sein Konto ist. Das kann ich ja gar nicht. Wenn ich Pech habe und das im Iran jetzt weitergeht und wir den nächsten Börsencrash haben, kommen die Preise so runter. Das heißt, mein Geschäft ist sehr ambivalent. Okay? Und ich würde dann, wenn ich jetzt wieder mit 20 bin, wenn ich so wie heute denken würde, würde ich mir ein Geschäftsmodell aussuchen, wo ich ein planbareres Geschäft habe, um ein bisschen ruhiger zu leben. Mein Leben ist halt auch sehr actionvoll.
Absolut, das glaube ich. Also, dass das voller Action ist. Hamid, vielen, vielen Dank. Was für eine spannende Reise durch deine Heimat von Teheran hier nach Stuttgart und einmal durch die krasseste Autowelt. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Du hast ja eine Biografie geschrieben mit 330 PS in ein neues Leben. Ich glaube, das hier war ein 1000 PS Podcast. Also vielen, vielen Dank dafür und wirklich alles Liebe für dich, für deine Family und Freunde und für alle im Iran, dass es endlich diesen Frieden gibt. Mhm. Und vielen Dank hier an das Team hier in Stuttgart für die krasseste Location hier vom Zero to 60, dass wir hier sein konnten in dieser krassen Location mit dem tollen Backdrop hier, dem gelben Lambo. Vielen, vielen Dank. Das hat
sehr
super
gerne
viel Spaß
danke,
gemacht.
Dass
und
ich
danke
dabei
an Maxi für das tolle Video.
Super. Danke, dass ich da sein durfte und wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
Ich freue mich drauf. Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Executive Producer Lukas Weidauer. Head of Video and Production Maxi Steiner. Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste der Welt, die Tomorrow Community. Shoutout an alle da draußen. Wir sehen uns nächste Woche bei Tomorrow.